Herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Heute sind wir in Hamburg, einen Tag nach der OMA, der Online-Messe hier in Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass wir einen ganz besonderen Gast haben, an dem ich jetzt seit anderthalb Jahren baggere. Herzlich willkommen, Kai Pflaume.
Georg, du musst mal über dein Baggergerät nachdenken, ja, dass das nicht früher geklappt hat.
Ganz kurz deine Berufsbezeichnung. Bist du YouTuber? Bist du ARD-Moderator? Oder bist du Hochleistungssportler?
Was bist alles. Du? Ich bin eine Maschine. Ja, eine Moderationsmaschine, eine Laufmaschine, eine YouTube-Maschine, eine Content-Maschine bin ich. Nein, ich bin natürlich in allererster Linie, ich bin Fernsehmoderator und das jetzt seit über 30 Jahren. Und vielleicht mit der Besonderheit, dass ich Fernsehmoderator bin mit einem YouTube-Kanal, mit großer Social-Media-Reichweite und dass ich auch noch Sport mache in meiner Freizeit und ich habe ja auch noch Familie und Kids und so. Also es gibt viele Facetten in meinem Leben, aber meine Berufsbezeichnung ist ganz klar Fernsehmoderator.
Wenn du jetzt aber auf der Straße längs gehst und angesprochen wirst, was ist denn da oft so die Konversation? Ich habe das und das auf gesehen oder?
Hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie alt die Person ist, die mir da gegenübersteht. Das kann alles Mögliche sein. Also es gibt natürlich nach wie vor ganz viel Verbindung auch zu dem Format, mit dem ich beim Fernsehen angefangen habe. Nur die Liebe zählt. Das hat ja zwei Generationen geprägt, das muss man ja ganz klar so sagen. Das war eine andere, neue Art von Fernsehen. Ich habe das damals Dienstleistungsfernsehen genannt. Heute hat das den neudeutschen Namen Help TV. Dem sind ja dann viele Sachen so entsprungen. Und das war ja eine ganz simple Grundidee, die John de Mol damals hatte. Man hat den guten alten Liebesbrief fürs Fernsehen adaptiert und hat daraus eine Videobotschaft gemacht. Das heißt, das, was man sonst in einen Liebesbrief geschrieben hätte, hat man dann in eine Kamera gesprochen und ich war quasi der Briefträger und bin mit dieser Videobotschaft dann losgegangen und habe die Gegenüber dann damit überrascht und habe gesagt, ich habe eine Videobotschaft für dich. Und dann hatten wir so einen schönen großen silbernen Airstream, so einen amerikanischen Caravan. Das war unser mobiles TV-Studio und da bin ich mit der überraschten Person dann hingegangen und habe ihr das Video da gezeigt. Wir haben die Reaktion darauf aufgenommen und dann wurde das dem Absender dann im Studio vorgeführt. Und
wann war die erste Sendung dann nochmal?
1993, September, 12. September 1993.
Aber als Gast, Herzblatt ist ja dein erster
TV-Auftritt, oder? Das war noch zwei Jahre davor, genau.
Da bist du dann erstmal im Fernsehen gewesen.
Da war ich erstmal im Fernsehen. Mhm. Ich kenne sie aus dem Fernseher, sagen auch manche Leute. Ich kenne sie aus dem Fernseher. Ja, und dann ist das natürlich klar, also wenn es dann jüngere Leute sind, dann ist es oft eben auch YouTube. Ich gucke immer deine YouTube-Videos und für die bin ich dann eben auch eher Ehrenpflaume als Kai-Pflaume. Und dann frage ich auch manchmal, weißt du eigentlich, wie ich mit Vornamen heiße? Ne? Und so. Und dann gibt es aber eben auch die sowohl meine YouTube-Videos kennen, als auch Klein gegen Groß gucken, weil das natürlich wiederum eine Sendung ist, die ja bei kleineren Kids schon dann sehr präsent ist. Ne? Da fängt das so aktiv bei 6, 7 an, dass man da mal mit reinschaut. Und auch mit Klein gegen Groß haben wir ja einen großen YouTube-Kanal, wo mittlerweile, das ist auch eine sehr interessante, spannende Entwicklung, ganz kleine Kinder noch gar nicht wissen, dass das eigentlich aus einer Fernsehshow kommt, mich aber erkennen, Mama, Papa, Oma, Opa, hey, das ist doch der, ne? Und dann sage ich, ach, und kennst du Klein gegen Groß? Ja, ja, Und wie lange darfst du denn abends aufbleiben, wenn das dann im Fernsehen kommt? Und dann sagen die Eltern oder Großeltern dann ganz schnell, nee, die kennen das noch gar nicht aus dem Fernsehen, die gucken das immer auf YouTube. Ne? Und das sind das dann Einzelvideos, da ist das dann nicht
daran,
die ganze Show.
Das ist Kids-Friendly-Content.
Genau, das ist YouTube Kids.
In unserer eigenen App-Anwendung für Kinder.
Genau.
In einzelnen Storys dann, ne? Zum Beispiel Groß oder so, ist dann rausgelöst, ein Fußballmoment mit dir. Daher kennen die das, ne?
Ja, genau. Das sind dann die einzelnen Duelle, das sind ja 10 Duelle pro Show und die sind dann da filetiert. Und dann kann man sich das wunderbar angucken, was andere Kids da machen. Manchmal kommt das über das Talent der Kinder, manchmal kommt das natürlich auch über die Prominenten. Und die geben ja hier und da auch das Thema vor. Und das ist sehr spannend. Und das ist natürlich auch aus Markensicht super interessant, weil diese Kids, die das dann bisher in Anführungsstrichen nur von YouTube kennen, werden ja dann älter. Und irgendwann sagen die Eltern oder Großeltern dann mal, ach übrigens, guck mal hier, heute hier Samstagabend, das ist die Fernsehshow, wo du immer die Videos auf YouTube Kids geguckt hast. Ne? Und dann hast du die nächste Generation des Publikums, weil dann finden die das natürlich spannend, dann sozusagen die Wurzel des Ganzen ja zu verfolgen. Und dann ist das auch wieder so ein Event. Ne? Am Samstag kommt klein gegen groß, da bleiben wir zu Hause oder da sind wir bei Oma und Opa oder da kommen Freunde. Ja, das ist natürlich cool.
Interesting. Ja, wir reden heute hier im YouTube Creator Podcast natürlich über deine YouTube-Karriere oder deinen YouTube-Kanal. Aber ich würde auch gerne mit dir noch das große Ganze Medienbild ein bisschen erörtern, wo die Zukunft des Fernsehens hingeht, ja, wie du auch persönlich dich entwickelt hast und was dich so antreibt im Leben. Aber gerne starten würde ich mit dem YouTube-Kanal, weil ich mich noch ganz genau erinnere, wo ich war, als du mich in der Pandemie angerufen hast. Kann mir gleich ein bisschen mehr erklären, wir kannten das ja schon länger. Mhm. Und du mit mir mal das Thema YouTube-Kanal durchsprechen wolltest. Mhm. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, es war glaube ich 2021, oder?
Nee, das war viel früher. Das, ja? das war 2020, während des ersten Lockdowns, wo ja alle Menschen dann für 3 Monate zu Hause mehr oder weniger gefangen waren. Und dann war ich auch da. Wir waren noch im Fernsehstudio hier in Hamburg, als es dann hieß, ab morgen keine Fernsehproduktion mehr. Und dann sind alle nach Hause. Und dann waren wir 3 Monate zu Hause und dann hatte ich natürlich auch Zeit, mich mal mit Themen zu beschäftigen, für die sonst nicht so viel Zeit ist.
Wie viele Sendungen produzierst du im Jahr fürs Fernsehen?
Naja, ich habe mit Klein gegen Groß, wer weiß denn sowas, kaum zu glauben. Das sind ja meine Hauptformate im Fernsehen, ungefähr 165 Fernsehshows im Jahr.
Wow.
Und das sind dann zum einen die großen Samstagabendshows, zum anderen sind es dann eben auch die täglichen Sendungen, wer weiß denn sowas. Das sind natürlich viele Folgen. Da machen wir dann auch 3 Sendungen am Tag, wenn wir im Studio sind. Ne? Also auch einfach, um effektiv die Zeit zu nutzen und ne, dass man da wirklich dann auch sagt, ich bin dafür in Hamburg. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, dass ich nicht an so einem Tag, an dem ich dann in Hamburg bin, mehr Freizeit hatte, als dass ich dann gearbeitet habe.
Also du lebst insofern, in München und hast einen Vertrag beim NDR und bist dann hier immer am Drehen.
Ja.
Genau. Okay.
Ja. Und es ist perfekt so, wie das ist. Ne? Und ganz lange war bei mir eben immer so der Gedanke, naja, ich finde YouTube mega spannend. Ich war auf den Video Days 2017, ja, weil ich mir das auch mal anschauen wollte. Das war zu der Zeit so die große YouTube Creator Messe in Köln. Und da habe ich auch viele dann getroffen.
Zehntausenden Leuten, ne?
Ja, in der Kids Halle mit und Creator. Unglaublich, was da los war. Das war immer parallel auch mit der Gamescom. Mhm. Und dann habe ich schon gedacht, ja, das ist ein total spannender Kanal, weil er nochmal andere Möglichkeiten bietet. Und habe aber auch für mich oder mir selber eingestehen müssen, ja, wann soll ich auch noch YouTube machen, bei allem anderen, was ich so treibe. Ne?
Und dann hattest du auf einmal 3 Wochen nichts zu tun.
Ja, dann hatte ich 3 Monate
vor allem 3 Monate
nichts zu tun während des ersten Lockdowns. Und dann habe ich mir dann wirklich mal so konkret Gedanken gemacht, wenn ich jetzt YouTube machen würde, was würde ich da überhaupt machen? Wie kann so ein Kanal aussehen? Wo ist der Mehrwert? Was will ich da tun? Und für mich war immer eins klar, ich mache auf YouTube, wenn nur Sachen, die so nicht ihren Platz im Fernsehen finden würden. Mhm. Genauso wie ich im Fernsehen bestimmte Sachen nicht machen würde, wo ich sage, die passen viel besser zu YouTube. Ja, und dann kam so der Gedanke, dass es vielleicht ganz cool wäre, so in die Welt anderer Creator reinzuschauen, weil da kann ich ja so ein bisschen und bin ich ja mittlerweile vielleicht auch so ein bisschen das Bindeglied. Mhm. Ich bin der Mensch, der mit einer langen Fernsehkarriere auch viel Erfahrung und auch Erfolg in dem, was er tut, dann so in diese andere Welt reingeht und sich dann ja anschaut, wie unterschiedlich so die Strukturen, das Setup, das Netzwerk bei Creatorinnen und Creatoren sein kann. Mhm. Das geht ja von der absoluten One-Man-Show bis zur großen Firma mit 100 Mitarbeitenden. Und ja, und dann habe ich so angefangen, so über eine mögliche Struktur nachzudenken. Da kamst du dann auch ins Spiel. Denn mir war ja dann klar, ich brauche ja auch jemanden, mit dem ich das drehe und der das dann auch schneidet, die Videos, weil das Dinge, die kann ich nicht selber.
Genau, du hast von null angefangen, du bist ins Vorinvestment gegangen, weil du musstest ja einen Videografer bezahlen und die Edits davon und das hast du ja alles nicht selber gemacht, was ja einige Creator, wenn sie eine Karriere starten, am Anfang selbst machen. Und das hast du natürlich alles aufsetzen müssen, ne?
Genau. Man muss schon sagen, dass das Investment ist jetzt, geht jetzt nicht in höhere Beträge. Ne? Also das ist ein Commitment, ne? Aber das ist jetzt nicht so, als wenn man jetzt eine ganze Firma gründet. Ne? Mhm. Aber trotzdem, ja, du musst das dann wollen und du musst ja auch erstmal Zeit investieren. Und du hast mir ja dann zum Glück einen entscheidenden Tipp gegeben. Du hast mich mit Julian Bogner zusammengebracht, den du kanntest aus deiner Zeit in der Formel 1. Mit dem du da viel zusammengearbeitet hast, mit Nico Rosberg, und gesagt hat, Mensch, der könnte was sein, cooler Junge und so. Und dann haben wir uns wirklich direkt nach dem ersten Lockdown, habe ich mich mit Julian getroffen in Garmisch-Partenkirchen, wo er herkommt. Und das war auch sofort so, das passt. Ne? Also wir haben es gut verstanden, er hatte eine gute Idee, er hat mich verstanden, kapiert, worauf ich hinaus will. Und ich hatte auch das Gefühl, er ist jemand, der sehr kreativ ist und so ein Gespür auch für Menschen hat. Ist jemand, den man gerne auch um sich hat. Das ist ja auch wichtig. Wir haben ja mittlerweile in der ganzen Zeit eben auch viel zusammen erlebt und viel Zeit miteinander verbracht. Und dann haben wir sehr schnell in diesem Sommer 2020 angefangen, erste Videos zu drehen. Ne? Von meinem bis heute ja existierenden Format Ein Tag mit. Und haben, glaube ich, in dem Sommer 15 Videos gedreht. Das sind dann auch von vornherein alles sehr lange Videos gewesen. Das war noch eine Zeit, wo man so gesagt hat, ach, bloß kein Content, der zu lange geht und die Aufmerksamkeitsspanne ist so gering und also so 15 Minuten maximal und so. Und dann haben wir das erste Video, was wir gedreht haben, es war nicht das erste Video, was im Kanal erschienen ist, aber das erste Video, was wir gedreht haben, war mit Revi in Köln. Und wir haben, glaube ich, 10 Stunden gedreht und hatten, wie viele Tonnen Material. Und zwar eins klar, das Video kann nicht nur 15 Minuten sein. Also es ist unmöglich, diese ganze Geschichte einen Tag mit in 15 Minuten zu packen. Und ich glaube, das erste Video war knapp unter 40 Minuten. Und das ist dann aber jetzt mittlerweile eins der kürzeren Videos auf meinem Kanal. Und das hat von vornherein eben auch sehr gut funktioniert mit diesen Longform-Videos. Und dann haben wir am 5. September 2020 das erste Video veröffentlicht. Das war ein Tag mit Montana Black, mit Monte in Buxtehude. Und
das ist bis heute sogar noch Nummer 3, ja, mit 3,7 Millionen Views.
Also ich glaube, das meistgeschauteste mit Knossi. Ne?
Ja, Knossi 4,4, Fabi Wittmer 4,1 Millionen und dann kommt schon das mit Montana Black.
Und das sind natürlich auch so, ja, All-Time-Favorites und die werden auch bis heute geschaut, ne? Weil das wird ja nicht schlecht, ne? Also da hat sich viel getan.
Also die Creator haben sich auch da so gezeigt wie noch nie, würde ich sagen, weil natürlich da auch so ein Idol der Eltern meistens auch noch mit dazu kam. Also die kannten dich ja.
Auch der Großeltern? Ja, Großeltern, also das war auch so, ne? Das war ja auch so der Weg da rein, ne? Das war ja das Entscheidende. Die hätten ja auch sagen können, was will der Typ da vom Fernsehen und habe ich keinen Bock und cringe und keine Ahnung. Aber das war das Coole, dass dieses Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde, das resultierte natürlich aus dieser Fernsehbekanntheit und das resultierte auch aus der Verbindung, die Creatorinnen und Creator zu mir aus meiner Fernsehzeit hatten. Ne? Und auch jemand wie Monte gesagt, ja, ich habe früher mit meiner Mama immer nur die Liebe zählt geschaut und cool, ach, du kommst dann zu mir nach Hause und ja, und gehen wir dann auch mal bei Oma und Opa vorbei, sagen wir auch mal Hallo, ne? Und so. Ne? Und das haben wir ja dann alles zum Inhalt gemacht. Ne?
Ja, toll.
Und dann haben wir natürlich auch seine Geschichte erzählt, aber eben auch, ich habe was von mir erzählt. Das war ja auch neu, dass ich plötzlich ja eben auch eine Plattform hatte, wo ich Dinge über mich erzählen konnte im Fernsehen. Gehe ich ja nicht raus und sage, so, jetzt erzähle ich euch erstmal ein bisschen was von mir. Ne? Also im Fernsehen bin ich Gastgeber, da geht es um meine Gäste, da geht es natürlich um das Format, um die Idee, eine Quizshow, da werden Fragen gestellt und dann gibt es Antworten darauf und so. Also da gehe ich ja nicht her und sage, ah, und übrigens und ich und überhaupt. Aber aus einem Gespräch heraus, aus einem gemeinsamen Zusammensein so in den YouTube-Videos hat sich ganz viel eben ergeben. Und
Ja, ich finde auch schön, was du eben erzählt hast mit Julian. Also natürlich freut mich, dass das dann gepasst hat, mein Vorschlag, weil, glaube ich, Julian und Justin am Anfang auch, die beide mit Nico Rosberg zusammengearbeitet hatten, mit mir. Ich war da vorher ja bei Nico Rosberg in der Formel 1 als Berater tätig und ganz junge Menschen, ich weiß gar nicht, Julian, glaube ich, 19, gerade,
als ich ihn kennengelernt habe.
Gerade, ich glaube, sogar Schule abgebrochen.
Ja, also da hatte ich nichts mit zu tun.
Nein, nein, das ich war, weiß, er hatte sich damals bei Nico Rosberg beworben mit einem Video. Wir hatten jemanden gesucht und ist dann aufgefallen. Und wenn ich jetzt den Werdegang von ihm auch durch dich sehe, und er ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile macht Werbefilme für Ferrari in der Formel 1. Also ist ja unglaublich, was du da auch.
Ey, das möchte ich jetzt nicht, das möchte ich nicht jetzt hier mir alles
ansehen. So meine ich das nicht direkt, aber das ist natürlich die Zusammenarbeit mit dir, die hat ihn natürlich wachsen lassen und auch neue Opportunities geben lassen, und die hat er dann genutzt. Aber das ist doch bestimmt auch schön und erfüllend für dich zu sehen, dass jetzt, das ist ja auch ganz, vielleicht ganz anders als im Fernsehen. Geschäft, dass man das jetzt so selber sich dann da so ein Team zusammenstellt.
Total.
In dieser klassischen Medien-Fernsehwelt, die ja sehr, sehr aufwendig und groß produziert wird, dass dann eben dann du dir ein kleines Team zusammenstellst, mit dem du dann durch Deutsche landen oder auch, was ja auch auf, im Ausland bei einem oder anderen Creator und das dann auch sehr gut gepasst hat, wie du gesagt hast, und das ist bestimmt auch eine schöne neue Seite in deinem medienschaffenden Leben gewesen ist, zu sagen, ein Team, die kann ich voranbringen, das Menschliche dabei, also.
Also das freut mich natürlich, dass das eben auch für ihn dann ja sich so gut entwickelt hat und wir auch bis heute eben sehr eng zusammenarbeiten und auch nach wie vor alle Videos zusammen machen. Und es gibt kein Video auf meinem Kanal, was ich nicht mit Julian gemacht habe, was nicht Julian geschnitten hat. Und wir haben im Laufe der Jahre jetzt verschiedenste Dinge gemacht. Ne? Also haben natürlich viel mit Kreatorinnen hier in Deutschland gemacht. Wir sind viel gereist. Wir haben ja damals so eine Summer-Tour gemacht, 2021. Da bin ich durch Deutschland gefahren mit so einem Container, ein mobiles Fitnessstudio, und habe jeden Tag in einer anderen Stadt eine andere Person zu einem Workout getroffen. Das war auch super spannend. Ja. Ne? Das war so ein bisschen wie Festival. Ne? Also so, nur, dass wir nicht im Zelt geschlafen haben. Und ja, und dann siehst du natürlich auch, ne, dass, was du sagst, dass Julian sehr erfolgreich ist in der ganzen Zeit.
Hat jetzt Charles Leclercs Hochzeit gefilmt, ja, zum Beispiel.
Aber da hatte ich jetzt zum Beispiel gar nichts mit zu tun. Ne? Das ist hat viel, also A, natürlich mit seiner unglaublichen Kreativität zu tun, hat dann damit zu tun, dass er eben auch viel für Ferrari arbeitet, die beiden sich darüber kennengelernt haben. Charles ist ja auch Testimonial für Chivas Riegel. Dann hat Julian einen Werbespot für Chivas produziert und eben auch Regie geführt mit Charles und so. Und da sind viele Sachen zusammengekommen. Ne? Dann sind wir gemeinsam über meine Kontakte eben auch mit Partnern von mir rausgegangen und haben Sachen produziert, gedreht und so. Also es sind viele Dinge, die zusammengekommen sind. Das ist natürlich wunderbar, ne, dass auch der Fokus für Jürgen da nicht verloren gegangen ist. Und ich sage, also ich habe heute so viele andere Sachen, ne, da habe ich gar keine Zeit mehr, mit dir YouTube-Videos zu drehen. Bis heute ist das ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Ne? Und man guckt dann immer so, wie kann man die Zeit so verteilen, und ich schaffe es nicht jedes Jahr 15 oder 20 Videos zu machen, weil es manchmal auch andere Prioritäten gibt, aber trotzdem spielt der YouTube-Kanal eine ganz wichtige Rolle nach wie vor in meinem Medienleben. Ne?
Und ja, da stehst du jetzt bei 764.000 Abonnenten, die du mit den 190 Videos jetzt angesammelt hast. 95 Millionen Views kann ich da auf dem Kanal erkennen.
Oh, krass. Dann haben wir ja bald irgendein Jubiläum mit 100 Millionen
und 100 so. Millionen.
Ja, da gibt es von YouTube nichts, ne? Also das ist immer, ne? Ich habe dann irgendwann einen Playbutton gekriegt bei 100.000.
Der nächste wäre eine Million.
Der nächste wäre eine Million. Musst du vielleicht was dazu sagen, aber du weißt natürlich auch selber irgendwie, also Wachstum in den Abozahlen extrem schwierig zu generieren, ne? Weil da ist natürlich eine gewisse Sättigung dann irgendwann eingetreten. Und der Hauptpunkt ist natürlich auch, man kann die Videos ja auch schauen, wenn man den Kanal nicht abonniert hat. Ne? Finden die Creator natürlich nicht so cool, ne? Aber es ist ja einfach so. Und von daher kann man ja auch gucken in den Statistics. Ne, man sieht schon, dass sehr viele Leute die Videos schauen, den Kanal einfach nicht abonniert haben. Und aber das ist ja auch okay. Also, also die reine Abozahl, egal auf welchem Kanal, spielt ja immer nur eine untergeordnete Rolle. Ne? Das ist so ein bisschen was fürs Schaufenster. Aber grundsätzlich geht es viel mehr darum, wie ist der Austausch, ne? Wie sind die Views,
wie reagieren die Leute? Wieso machst du eigentlich YouTube?
Bitte?
Wieso machst du YouTube? Weil du hast eben gesagt, kommt ja darauf nicht nur auf Abozahlen an.
Also, nee, also ich kann ganz klar sagen, mit meinem YouTube-Kanal habe ich mich, glaube ich, in der Wahrnehmung bei den, also andersrum, die Wahrnehmung meiner Person, so rum muss ich formulieren, die Wahrnehmung meiner Person hat sich bei ganz vielen Menschen nochmal geändert. Mhm. Weil ich eben auf YouTube andere Dinge zeigen kann. Ich bin ja nicht anders auf YouTube, als ich im Fernsehen bin. Ne? Mhm. Aber es ist halt eine andere Umgebung. Ne? Man kann viel freier agieren, man kann machen, was man will, ne? Weil ich muss da ja mit niemand darüber reden. Ne? Es gibt keine Zeitvorgabe. Ne? Es ist völlig unerheblich, ob ein Video jetzt 32, 38, mhm. 44, 57 Minuten lang
ist. Du kannst auch viel mehr Persönlichkeit zeigen, ne? Oder wie du mit Menschen dann in den Interviewsituationen umgehst.
Halt, genau, du kannst halt Schwerpunkte setzen und kannst ja auch Themen sagen, darauf habe ich Lust, das würde ich gerne machen. Also ich kann da vor allen Dingen voll meine Neugier ausleben. Das ist ja so, ich bin ja neugierig auf Geschichten, auf Menschen, wie das zustande gekommen ist, was sie da heute haben und wie sie da hingekommen sind, wo sie sind. Und das haben wir ja auch erweitert. Also neben allen, die ich jetzt besucht habe, die damals erstmal so die Category Leaders waren, ne? Also die erfolgreichsten im Gaming.
Fabio Wiedmar,
genau, im Bike, Pamela Reif, Sally, ne? Knossi, also es gibt ja so viele, ne? Paluten und also und, ne? Und dann guckt man natürlich erstmal, also wer ist da wo erfolgreich und wer, Jean-Pierre Krämer, Autotuning, ja, ne? So habe ich am Anfang geguckt, ne? Also welche Themen gibt es auf YouTube, was ist groß? Und wer sind da die spannenden Leute und vielleicht eben, eben besonders prägend für diese Themenbereiche. Und dann habe ich jetzt im vergangenen Jahr auch eine Serie gemacht zum 5. Geburtstag meines Kanals, dass ich mit 5 Leuten, mit denen ich schon mal ein Video gemacht habe, sozusagen so ein Update gemacht habe, ne, was in den 5 Jahren passiert. Auch das mega spannend.
Zum und jetzt, 20. YouTube-Geburtstag,
genau,
hast du auch
das, über ne, YouTube, YouTube ist 20 geworden, genau. Ne? Ja, und jetzt ist so, dass ich mittlerweile eben auch mit Sportlern, Musikern, ja, also ich bin, wie gesagt, komplett frei, was ich da mache und muss da nicht unbedingt jetzt sagen, das muss jetzt die und die Voraussetzungen erfüllen. Also ich versuche das so ein bisschen unter dieses Format einen Tag mitzupacken. Aber ansonsten kann ich da ja machen, was ich will.
Du hast gerade die Namen alle genannt und ich finde da 2 Dinge sehr schön und beeindruckend. Zum einen, es kommen immer wieder Filme raus, die nur wegen dir so zustande kommen. Pamela Reif öffnet ihre Finca in Ibiza für dich und zeigt da sehr private und persönliche Momente und auch Gespräche mit Jean-Pierre Krämer sind einfach sehr, sehr tiefgehend dann. Und ich kann mir denken, wie diese Videos dann zustande kommen, die Termine, weil du nämlich wahrscheinlich den Hörer selber in die Hand nimmst, weil das, so haben wir uns auch kennengelernt, muss ich noch mal ein bisschen zurückspulen. 2016 ist Nico Rosberg Weltmeister geworden, ich hatte ihn damals beraten und 2017 rufst du an oder vielleicht, weiß ich auch nicht, vielleicht sogar auch schon im Weltmeisterjahr. Und ruft mich an, ich war ja der Berater und es ruft mich jetzt nicht ein Redakteur von der Fernsehsendung an, sondern es ruft der Moderator selbst an. Mhm. Und ich finde, das zeigt deinen Arbeitsethos, wie du an Sachen rangehst. Nämlich du nimmst sie selber in die Hand, anstatt Leute erstmal vorzuschicken, wie es eigentlich im Fernsehgeschäft zu 99% so üblich ist, weil es einfach ein hoher Workload ist, sich mit Leuten abzustimmen, Timelines einzuhalten und so weiter. Das hat ja bewusste Struktur.
Auch nicht jedermanns Sache, muss man ja auch so
sagen. Ja, aber wie gesagt, das ist der Einzige, auch in all meinen Jahren in der PR-Beratung, warst du, der persönlich zum Hörer greift. Und das hat mich sehr beeindruckt und dann habe ich das natürlich direkt mit Nico besprochen. Es hatte dann beim ersten Mal nicht ganz gepasst. Wir haben es dann ja später gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass du das bei diesen ganzen YouTube-Videos genauso machst, dass du die Leute selber, also du besorgst dir die Nummer und sprichst dann mit den Leuten.
Oder ich schreibe ihnen auf Instagram eine Nachricht, sage, hey, ich würde gerne mit dir mal quatschen. Und dann schicke ich ihnen meine Nummer. Und sage, wenn du Bock hast, schreib mir. Ja, schick mir einfach eine WhatsApp.
Also das ist keine Redaktion, sondern...
Nein. Also mein YouTube-Kanal, das sind genau, im Grunde erstmal primär zwei Menschen. Das ist Julian und das bin ich. Mhm. Und alles, was Orga dafür betrifft, ne, also die sozusagen Vorbereitung, mit wem drehen wir wann, wo, wie. Aber auch, wie kommen wir da hin, wo übernachten wir da. Also die ganze Reiseplanung, das mache ich selber. Mhm. Ja, das
machst aber bestimmt auch viel mit KI-Vorbereitung, oder?
Na, also am Anfang nicht. Also mittlerweile kann man das natürlich machen. Mhm. Aber ich habe jetzt noch keinen Agent dafür programmiert. Aber so, ich gucke da natürlich eben, wo geht es dann hin? Was können wir machen? Wie können wir das verbinden? Und das macht mir eben auch viel Spaß. Also weil das dann eben so handmade ist. Und ich glaube, das spürt man am Ende dann eben auch beim Ergebnis, ne? Dass das eben nichts ist, wo ich irgendwo dann hingestellt werde und sagt habe, so, das ist jetzt das Video, das du morgen drehst und das ist die Person, die wir uns dafür ausgesucht haben. Sonst kommt eben aus mir heraus und das genauso eben auch dann am Ende der Finalisierung. Ne? Ich habe von vornherein auch zu Julian gesagt, wenn es dann an den Schnitt geht, du schneidest ne, und mach das mal so, wie du das für richtig hältst. Zum einen, weil er ja altersmäßig viel näher noch an der klassischen YouTube-Zielgruppe dran ist. Zum anderen, weil er ein sehr gutes Gespür auch dafür hat für Gespräche, für Dramaturgie. Und wenn es dann irgendwas gibt, wo ich das Gefühl habe, das sehe ich vielleicht ein bisschen anders und so, dann kann man ja darüber reden. Aber ich möchte nicht dir vorgeben, was du schneiden sollst, weil dann wird es ja im Zweifel am Ende wieder eher etwas, was Fernseh-like ist, ne? Weil das ist natürlich die Erfahrung, die ich habe und so. Und das hat immer gut funktioniert und das machen wir auch bis heute so.
Wenn ich mich recht entsinne, hast du am Anfang nicht monetarisiert.
Nee, das stimmt.
Das machst du jetzt aber schon, ne?
Ja, aber nicht so, wie eigentlich auf YouTube monetarisiert wird. Also ich habe die ersten 5, 6 Monate, also ich glaube, wie gesagt, 5. September 2020, erstes Video und bis Silvester in diesem Jahr habe ich alle Videos werbefrei gespielt, weil ich auch klar machen wollte, hier geht es nicht darum, dass ich Kohle verdienen will und deswegen jetzt auf YouTube bin, ne? Sondern ich wollte einfach klar machen, hey, das ist ein Unterhaltungskanal und darum geht es mir, ne? Also was anderes nochmal zu zeigen und ja, das war primär der Ansatz und heute habe ich in einem, ich sag mal, wenn ich ein 60-Minuten-Video habe, sind da vielleicht 4 Clips drin, also gibt es einen Pre-Roll, dann vielleicht 4 kurze Clips im Video und vielleicht noch ein kurzer Clip danach, ne? Das entscheidet ja dann YouTube, also man kann ja ausschließen, ne, was wofür nicht geworben werden darf in den Videos, aber ansonsten habe ich keinen Einfluss darauf, wofür geworben wird, weil das kommt aus dem Vermarktungspool von YouTube. Und die Werbeunterbrechung, die ich heute drin habe, habe ich im Grunde nur drin, um meine Produktionskosten zu refinanzieren. Mhm. Ja, also wir produzieren ja relativ aufwendig, in der Regel immer mit 2 Kameraleuten und manchmal auch mit 3. Und ja, dann kommt ja auch mal so ein Heliflug mit Knossi in New York dazu. Und jetzt sag mal so, wenn wir jetzt längere Flüge machen, sage ich auch nicht, ich fliege komfortabel und die Kameramänner sitzen hinten. Das gibt es bei mir einfach nicht, ne? Weil ich denke, das hat einen Grund, dass das Business Class heißt. Und die müssen im Zweifel ja, wenn wir dann irgendwo sind, ja noch viel mehr arbeiten als ich und müssen fit sein. Und wenn ich abends dann sagst du, so, jetzt bin ich aber müde, dann müssen die noch Material sichern und was weiß ich, was noch alles so anliegt. Ne? Also insofern, also solche
also
Sachen.
Also du zahlst, ne, dann die Business-Class-Flüge, das Honorar,
genau, also
das Hotel,
genau.
Verpflegung.
Genau.
Da kommt ja dann nach 2 Tagen New York-Dreh schon ein bisschen was zusammen.
Ne? Da kommt ein bisschen was zusammen. Dazu kam das bei dem, das ist ja so ein bisschen, das finde ich cool, weil dieses Video, was ich mit Knossi in New York gemacht habe, haben wir ja in der Vorweihnachtszeit in New York gemacht. Das heißt, mit Knossi nicht allein in New York. Also es ist natürlich an Kevin allein in New York angelehnt. Jens war zu der Zeit noch nie, also war sein erster Besuch in New York, er war vorher nicht da. Und ist halt ein großer Fan von Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Und
ich dachte von Ghostbusters.
Ja, auch. Und so war das Video quasi eben auch angelegt. Und deswegen haben wir 2 Nächte im Plaza Hotel gewohnt, wo ja Kevin dann auch war, wo der berühmte Weihnachtsbaum im Foyer steht. Dann waren wir auf der Eisbahn im Central Park. Und also diese ganzen Plätze im Spielzeugladen.
Also den kleinen Jens Babyschädel.
Ja, genau. Wie gemacht. Ne? Und dann hatte ich irgendwann diese Idee eben für den letzten Tag. Mensch, das wäre doch Gründer Abschluss. Wollen wir nicht noch einen Heli-Rundflug machen? Und dann ja, haben wir ihn damit überrascht, ne, und ihn tatsächlich mit verbundenen Augen da zum Heliport gebracht und so. Und es war ein großer Spaß.
Und das denkst du dir auch dann aus mit Julian zusammen?
Das war in dem Fall, war das jetzt eine Idee von mir, die sehr spontan kam. Und dann habe ich geguckt, ist noch irgendwas verfügbar? Und ja, und dann habe ich mit Julian darüber geredet, wie man das am besten umsetzt. Haben wir übrigens damals, ganz lustige kleine Geschichte, am Heliport haben wir Hella Gabbert und Tom Stein getroffen. Die waren damals noch nicht so groß mit ihrem Kanal, wie sie es heute sind, ne? Und kamen aber da kurz ins Gespräch, weil die waren auf dem Flug vor uns und
hatten gedreht.
Genau, und die haben mich dann angesprochen, weil sie mich dann erkannt haben und ja, und die waren jetzt gerade wieder, also sie haben uns gerade wieder gesehen, weil sie gerade bei Wer weiß denn sowas zu Gast waren und ja.
Stimmt, du verwertest das dann alles sehr schön auch in der Fernsehwelt, ne? Also die ja. Kontakte, die du in der Influencer- und Creator-Welt hast.
Ja.
Wie du immer gesagt hast, dann bist du schon so der Brückenbauer auch so ein bisschen, ne?
Ja, also wir waren schon auch im Fernsehen, also speziell dann damals mit Wer weiß denn sowas und auch mit Klein gegen Groß waren wir so die ersten Fernsehsendungen, die Menschen aus der Online-Welt, Online-Stars, ich finde Online-Stars einen guten Begriff, zu Gast hatten. Ich glaube, die allererste, die bei uns in einer Show war, war Bianca, also Bibi, damals noch Bibis Beauty Palace. Und da war das auch so. Da habe ich Timo, ihren damaligen Manager, angerufen und habe gesagt, ich habe da eine Idee. Wir haben da ein Mädchen und die ist ein großer Fan von Bianca. Und habt ihr nicht Lust, zu uns ins Studio zu kommen? Und dann überraschen wir das Mädchen damit, dass sie quasi ein Meet and Greet bekommt und machen das nicht per Video, wie wir das sonst immer gemacht haben. Mhm. Das gibt es bei uns häufiger mal, dass Menschen aus unterschiedlichen Bereichen Videos aufnehmen, die wir den Kindern dann zeigen. Und dann war Bibi damals, deswegen sage ich Bibi, in der Show und das Mädchen hat sich unglaublich gefreut und für sie war das halt so eine ganz andere neue Welt mit so einem riesen Fernsehstudio, was sie da alles erlebt hat. Und dann war sie irgendwie einige Zeit später dann eben auch als Gast in der Show und ist dann in einem Duell auch gegen ein Mädchen angetreten und das hat sich so immer fortgeführt. Also das war dann viele bei Klein gegen Groß, das war aber eben auch bei Wer weiß denn sowas, da ist das ja auch wunderbar möglich, Menschen aus allen möglichen Bereichen zusammenzubringen und das ist bis heute so, ne? Also das haben wir bis heute so, dass das dann sehr gut funktioniert und auch sehr gerne angenommen wird.
Cool. Wie muss ich mir das vorstellen? New York, viel Geld investiert, viel Aufwand und dann geht das Video live und sitzt du dann daneben und guckst, wie die Views sich entwickeln?
Nee, also nicht so, dass ich jetzt gucke. Also man guckt natürlich dann so erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, da kann man ja so ein bisschen absehen, wie sich ein Video entwickelt. Ne? Ist da sofort so ein Druck drauf? Und
das lief auf deinem Kanal, ne? Damals gab es das Kollaborationsfeature bei YouTube noch nicht.
Das gab es noch nicht. Also ich glaube.
Jetzt würdest du das im Collab-Feature spielen.
Ja,
ne?
Also das macht ja für alle immer Sinn, ja. Ne? Sowas dann so zu machen. Also das allererste Video, was damals online gegangen ist, das Video mit Knossi, hatte, glaube ich, nach einem Tag 100.000 Views. Und das ging halt super, super schnell. Und das ging halt, also das war so diese Frage, natürlich auch dieser krasse Gegensatz, ne? Weil das war so das erste Mal, dass ein Video dann präsentiert. Da so Kai Pflaume und Montana Black, was haben die miteinander zu schaffen, worüber reden die eigentlich, ja? Auf welcher Ebene begegnen die sich eigentlich so, ne? Und dann hat man aber so festgestellt, dass das ganz viel Spaß gemacht hat, uns da eben auch zuzuschauen und zuzuhören. Und wir ganz viel zusammen gelacht haben, aber wir auch ja über ganz viele spannende Themen gesprochen haben. Und das hat, glaube ich, so den Reiz ausgemacht. Ne? Das ist bei vielen anderen eben auch so. Und das ist ja viel auch so, das sage ich auch immer allen, wenn ich sage, hey, hast du Lust, mit mir ein Video zu machen? Es geht nicht, ich komme hier nicht als Journalist, das ist ja keine Dokumentation, die wir machen, sondern es geht in erster Linie darum, wir treffen uns für einen Tag, wir haben Spaß. Und zwischendurch quatscht man natürlich auch ein bisschen, ne? Und mit Knossi war ich auf der Sommerrodelbahn und was weiß ich, mit Fabio Wittmer war ich Downhill-Biken und mit Pamela habe ich natürlich Sport gemacht und mit Sally habe ich gebacken und so. Also, ne, also natürlich ist da sehr viel Aktivität dabei. Das ist ja nicht, wir setzen uns ja nicht hin und quatschen.
Jetzt im Labern.
Ja, ist ja kein Podcast, sondern es ist ja viel auch gucken, wie leben die Menschen, wie sieht das da in ihrem Arbeitsumfeld aus. Ne? Und teilweise zeigen sie dann auch Sachen tatsächlich das erste Mal. Auch manchmal Sachen, nach denen ich gar nicht gefragt habe. Ne? Ja. Also weil sie, weiß ich nicht, vielleicht auch denken, ja, wenn der schon zu mir nach Hause kommt, dann muss ich dem auch was bieten. Ne? Und dadurch hat sie eben auch viele exklusive Sachen dann gegeben, die man so eben noch gar nicht gesehen hat.
Kai Havertz auch.
Ja, Kai Havertz, super. Es war ein super schönes Video. Mhm. Und auch das ist so, ne? Also dass wir sagen, wir müssen unbedingt mal wieder, also auch Kai sagt, es ist so viel Scheiß, wir müssen unbedingt mal wieder ein neues Video machen, weil auch bei ihm hat sich ja seitdem unglaublich viel verändert. Ne? Er spielt jetzt nicht bei Chelsea, er ist jetzt bei Arsenal, er ist jetzt verheiratet, hat ein Kind, die wohnen im anderen Haus, weil er ja auch an einem Verein spielt.
Dann bitte nehmt die Esel mit rein, er hat ja große Esel-Liebe.
Nee, ich weiß nicht, wir waren ja damals im Stall, ne? Also Sophias Pferd steht, das steht natürlich auch in einem anderen Stall.
Es war jetzt für mich neu, dass er Esel liebt, das hat er ja bei der letzten Nationalmannschaftsreise.
Das hat er aber erzählt er in dem Video auch schon. Also er hat das da auch schon.
Dann habe ich nicht alles geguckt.
Ja, und dass er früher, dass er eigentlich Friseur werden wollte.
Ganz kurz nur zum Qualitätsstandard, den du da hast. Du hast gesagt, Heli und Julian, wie gesagt, sehr, sehr toller Filmer. Wir erleben ja in den Statistiken, dass immer mehr Leute auf dem großen Fernseher YouTube genießen und gucken. Über 21 Millionen im Monat sind auf dem großen Fernseher unterwegs. Größter Wachstumsbereich bei uns, was die Endgeräte angeht. Wenn du jetzt so hochqualitativ produzierst, kann ich mir vorstellen, dass auch auf dem großen Screen deine Videos sehr gut funktionieren.
Absolut.
Ja, also hast du da Statistiken auf?
Ja, ich gucke mir das ja auch an. Ne?
Und wie hoch ist die Prozentsatz?
80%.
Wow.
Ja, ja, ja. Und hat mich auch überrascht, weil man natürlich immer denkt, irgendwie, also man denkt irgendwie, YouTube ist immer irgendwie mobiles Endgerät, viel auf dem Handy geguckt, iPad geguckt. Aber ich glaube, das haben die Leute, die meine Videos schauen, schnell verstanden, dass das noch mehr Spaß macht, wenn man das so auf dem großen Screen schaut. Ne? Und das liegt natürlich eben auch daran, dass wir optisch auch sehr hochwertig produzieren, ne? Hochwertigen Kameralook, viel mit Drohne und eben alleine eben auch.
Bisschen Hollywood-Standard.
Zwei oder drei, naja, jetzt nicht übertreiben, ne? Aber so alleine zwei Kameras sind ja schon nicht Standard und wenn man dann sagt, wenn es ganz außergewöhnlich ist, sogar mal drei, ist ja auch, ist ja schon völlig outstanding. Ich glaube, was sowas ist, da kann man mal reinschauen. Wir waren ja bei Unge auf Madeira, ne? Und da gibt es so ein Intro zu dem Video, das ist übrigens eines der längsten Videos mit Simon, das wir gedreht haben, was auf meinem Kanal ist, und da gibt es so ein Intro, ne? Und das ist wirklich, das ist episch, das ist Film, ne, das ist so, ne, also das, und das, wenn ich das auf dem großen Fernseher sehe, mit richtig gutem Sound, ne, also da ballert's richtig, ne, ja.
Muss ich mir nochmal, jetzt hast du mir Lust gemacht, nochmal das Intro anzuschauen. Ich habe es mir, glaube ich, auch nicht ganz angeguckt, aber das Intro muss ich mir nochmal reinpfeifen. Du hast eben über die Monetarisierung gesprochen und da deine Ideen zu. Hast du auch Werbepartner, die du mit einbindest in deinen Kanal? Also ja, du hast ja so ein
gar nicht. Also
paar
das
Partner
ist,
muss man ja, also hast muss, du aber an deiner Seite, ne?
Also ja, das schon, aber man muss natürlich klar sagen, das ist ja eigentlich das Business auf YouTube. Ne? Also wenn Creator viel Geld verdienen mit YouTube auf YouTube, dann sind es ja die Produktintegrationen ins Video. Und das fand ich irgendwie von Anfang an, also das Feld haben wir nie aufgemacht. Fand ich irgendwie von Anfang an auch.
Du hast ja Audi, Adidas und
ja, das sind meine, gute, das sind meine Langzeitpartner, ne? Also Hugo Boss, Adidas, Audi, Procter & Gamble ist ja ein ganz großer Partner von mir, die Postcode Lotterie, Messmer Tee, also gibt's ja einiges, ne? Ich fand das immer komisch, also dann zu sagen, ich treffe mich mit jemand, der ja auch für etwas steht, der vielleicht eigene Partner hat, ne? Und ich würde jetzt die Situation jetzt hier mal mit uns beiden aufnehmen, ne? Und wir würden jetzt zufällig irgendwo bei dir zu Hause sitzen und was trinken, weil wir gerade Tennis spielen waren fürs Video oder wie auch immer. Ne? Ich sage, Georg, mal ganz kurz, kurzen Moment. Also hier, ne, also jetzt, ich muss mich jetzt ja mal erfrischen, jetzt hier nach dem Tennisspiel, ne, jetzt habe ich hier meinen Messmer Cold Tea dabei, ne, und da gibt es jetzt auch einen Pflaumen, ne, und hier, super lecker, ne, und dann, Georg, ach so, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach, du wäschst deine Wäsche selber, ne, okay. super Schritt.
Bist du nicht, ne?
Nein, das bin ich nicht. Okay. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht der Ansatz, ne, also so habe ich YouTube für mich nie verstanden, das ging nicht darum, dass ich gesagt habe, oh cool, noch eine weitere Erlösquelle, ne, und die wird jetzt absolut maximal genutzt, eben gar nicht. Und von daher ist das bis heute eben auch so. Und auch interessanterweise so, dass ja für so Verabredungen und so Videos auch keine Verträge gemacht werden. Ne? Also es ist ja immer irgendwie eine Verabredung. Mhm. Und das passiert immer im gegenseitigen Einvernehmen und im gegenseitigen Vertrauen. Ne? Also es ist ja auch keiner, der irgendwie sagt, ja, das will ich aber vorher sehen, das Video, und was kommt da rein, und das möchte ich nicht und möchte gar nicht.
Mhm. Das ist interessant, weil das sich ja so ein bisschen deckt, wie ich dich kennengelernt habe. Ich weiß noch, eines der ersten Frühstücke, sagt man das so, ja, ne? Frühstücksmeetings mit dir hier in Hamburg war.
Treffen am Morgen.
Ja. Als du gesagt hast, dass du zum Beispiel in den Sommerferien, wenn Produktionspause ist, gerne mit deinen Söhnen, du hast zwei Söhne.
Auch mit meiner Frau.
Ja, aber du hast ganz konkret von so einer Reise mit deinen Söhnen in Silicon Valley gesprochen. Mhm. Das war so ein bisschen Urlaub, aber auch Fortbildungsreise. Du bist dann...
In dem Fall, das stimmt. Aber ich nur mit...
Ja. In das Headquarter einer großen Hardware-Firma. Du warst, glaube ich, auch bei Google, bei uns. Genau.
Nicht nur. Also wir haben so eine Tour gemacht. Ja. Das habe ich mit beiden Jungs gemacht.
Und auch mal Stanford und genau. Du hast mir auch, gesagt, ne, wenn du jetzt eine große Fernsehproduktionsfirma hättest und wärst, was ja ein gängiges Modell in der Fernsehindustrie ist, also ein Presenter von einer Show hat eine riesen Firma, hat die Sendeplätze an einen großen Sender verkauft und hat dann halt eben 50 bis 100 Mitarbeiter, um das Ganze so zu positionieren. Mhm. Das ist natürlich ein anderer monetärer Hintergrund dann, aber auch ein anderer Arbeitsaufwand und ein anderer Verantwortungsbereich. Und das fand ich mal beeindruckend, dass du gesagt hast, ich bin Moderator, ich habe einen Vertrag, ich mache meinen Job da. Sehr gerne und auch sehr zeitintensiv, aber ich habe gar keine Lust, so unternehmerisch so zu sein, sondern ich mache mir, mein Setup ist so eher so, wie ich es jetzt habe und freue also mich dann.
Unternehmerisch finde ich schon spannend, ich habe nur keine Lust auf die nicht so angenehmen Seiten des Unternehmertums, ne? Und ich liebe das kreative Arbeiten und das tue ich ja auch zum Beispiel bei den Fernsehproduktionen durchaus und bin da sehr intensiv mit eingebunden, ne? Also von der Vorbereitung, Umsetzung bis hin im Studio, ne? Also bei den Proben, da bin ich ja überall sehr tief mit drin und bringe mich da eben entsprechend auch ein. Aber ich sag mal, so auf die Personalseite zum Beispiel hätte ich weniger Lust. Und nicht, weil ich auf Menschen keine Lust habe, sondern weil es ja immer so ist, dass in dem Moment, wo du viele Mitarbeitende hast, ne, gibt es ja auch immer viele Themen und jeder weiß, dass da eben auch mal unangenehmere Themen dabei sind oder dass das auch mal mit Enttäuschungen verbunden wäre. Und ich kenne mich natürlich auch sehr gut selbst und ich weiß, wenn ich jetzt eine eigene Produktionsfirma hätte, ich würde jeden Tag alles dafür tun, dass die Menschen nach Hause gehen und sagen, boah, es gibt nichts Besseres, Cooleres, als mit und für Kai zu arbeiten. Ne? Und das sollen die auch jedem erzählen, wenn die nach Hause gehen. Ne? So, ne? Aber wenn dann einer gehen würde und sagen würde, boah, ich habe mich jetzt für was anderes entschieden, das würde ich so hart persönlich nehmen und könnte das so gar nicht verstehen. Ne? Weil ich da natürlich sage, ey, ich habe doch alles dafür getan, dass du das beste Leben hast. Ja? Und jetzt gehst du weg. Ne? Könnte ich nicht mit umgehen. Und deswegen entbinde ich mich einfach von dieser Pflicht und auch von dieser Last. Und das hat im Übrigen noch den Vorteil, dass man für jede Sendung, und Sendungen, auch Fernsehsendungen können ja sehr unterschiedlich sein. Eine Quizshow ist was anderes als eine große Familienunterhaltungs-, eher Game-Show-artige Sendung wie Klein gegen Groß oder was wie Kaum zu glauben, wo es ja so ein bisschen auch so einen journalistischen Hintergrund gibt. Und dafür brauchst du natürlich auch entsprechend Redaktionen, die vielleicht dann auch so zusammengestellt sind, dass sie genau dafür die besten Leute, die Expertinnen und Experten sind. Und wenn du so eine eigene Produktionsfirma hast und alles selber machst, hast du oft eben auch so ein Team, was so sehr allround ist. Ne? Das kann auch super sein, aber ich finde das so, wie das jetzt ist, perfekt. Ne? Ich kann mit allen da, ich kann mich überall einbringen und habe aber eben nicht die Verpflichtung, dass ich gucken muss, was ist eigentlich, wenn ich jetzt in die Sommerpause gehe, was machen die Leute eigentlich dann? Da müssen sich andere drum kümmern.
Ja, schön. Also du hast die Zeit, so wie ich es mitbekomme, auch viel für die Familie genutzt, die du dann zusätzlich hattest. Was ich bei dir auch sehr interessant finde, wir haben ja jetzt eben über deine Strategie so ein bisschen auf YouTube gesprochen. Du nutzt es ja jetzt nicht vollumfänglich wie andere Creator. Wir haben ja 10
Einnahmequellen auf YouTube. Jetzt im Sommer, im Juli kommt Affiliate-Shopping dazu auch. Also du könntest andere Produkte als jetzt deine eigene Merchandising-Sachen auch noch empfehlen, deiner Community. Auch das wirst du, denke ich mal, wahrscheinlich nicht nutzen, weil du halt eben gesagt hast, du willst alles nicht monetär maximieren. Aber du hast dich ja trotzdem sehr bewusst für unsere Plattform entschieden und sprichst ja auch in höchsten Tönen über YouTube und tauschen uns ja auch immer aus. Was sind denn für dich so die Vorzüge von uns, von YouTube?
Also, es ist also eine coole Community. Es sind irgendwie coole Leute, die die Videos schauen. Das ist auch nochmal ganz anders. Also auch dieses Verhältnis, das Miteinander, was da entsteht, das ist was ganz anderes als auf anderen Social-Media-Plattformen. Ich glaube, es ist ein viel größeres Commitment, zu sagen, ich abonniere einen YouTube-Kanal und auch der Austausch über die Kommentare. Ne? Also da findet viel mehr Frage-Antwort statt. Ne? Und das ist bei vielen anderen Plattformen ja wirklich so, da schreibt jemand was und selbst wenn ich dann antworte, kommt dann nichts mehr, ne? Weil dann versandet es so und dann ist der Beitrag weg, ne? Und das ist bei einem YouTube-Video eben in der Regel nicht so, ne? Und das finde ich schon mal sehr cool, ne? Dass man diesen Austausch hat. Und ich glaube, das ist auch das, was diese besondere Bindung auch mit der YouTube-Community dann erzeugt, dass eben auch Menschen, die dem Kanal folgen, meine Videos schauen, ne? Die dann auch sagen, hey, Ehrenpflaume und, ne? Und hey, und also dass das sehr schnell auch so auf der Straße angekommen ist. Das habe ich ja dann auch gemerkt. Ne? Das hat gar nicht lange gedauert. Ne? Also 2-3 Monate, dann gab es sofort Feedback auf der Straße, so auf jedes neue Video. Und ne, dann war das sehr schnell so präsent, ne? Dass ich eben auch mit meinem YouTube-Alias angesprochen wurde. Und das sieht man eben auch. Und das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich mich ja sehr viel jetzt eben auch mit Communities andere Leute dann austausche und die dann ja plötzlich auch ein Gefühl zu mir bekommen. Ne? Denn die folgen ja bisher einem Creator und jetzt plötzlich über das Video mit mir lernen sie mich dann auch kennen und ich bin ihnen ja kein Fremder, aber sie erleben mich dann plötzlich anders, ne? Und das sind dann eben auch Thema so, was hat der an, Sneaker, Klamotte, weiß ich nicht was, ne? Gibt so viele Themen.
Wann ging das mit dem Ehrenpflaume Alias los? Das war nicht von Tag 1 an,
doch,
ne?
Doch, doch.
War das
ja,
echt?
Ja, ah. Das, der Kanal hieß von Tag 1 an Ehrenpflaume, auch mit diesem Logo. Da gibt es eine ganz schöne Geschichte dazu. Ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie soll der Kanal heißen, ne? Wie soll das aussehen? Ich brauchte ja ein Branding, eine CI für den Kanal. Und fand das irgendwie ein bisschen langweilig, den Kanal einfach nur
Kai Pflaume,
ja, oder wie auch immer, ne? Also eben einfach nur meinen Namen zu geben. Und Ehrenpflaume ist ein Hashtag, der entstanden ist in der größten deutschen Sneaker- und Streetwear-Community, dem VBG. Verband Botanischer Gärten. Das hat vor allen Dingen, also das ist vor allen Dingen eine Riesen-Community auf Facebook. Und da bin ich irgendwann zum Ehrenmitglied ernannt worden, weil ich ja auch ein bisschen im Sneaker-Game drin bin und hier und da auch mal eine Klamotte hatte, die sehr limitiert war und so ein bisschen mit Supreme, dem ganzen Game da verbunden war. Und so wie man ja aus der Jugendsprache Ehrenmann, Ehrenfrau kennt, wurde dann dort immer, wenn es irgendwas in Verbindung mit meiner Person gab, was sehr positiv empfunden wurde, wurde das kommentiert mit, ja, du bist eine echte Ehrenpflaume. Ne? Und daran habe ich mich dann erinnert, als ich über den Kanalnamen nachgedacht habe, weil ich gedacht habe, das ist eine perfekte Verbindung, weil das hat ja zum einen ist da mein Name drin, zum anderen hat es so eine Street Credibility, ne? Ist irgendwie was Cooles, was Junges. Und
hat was, ne, mit Ruhm und Ehre zu tun.
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, das ist doch ein perfekter Name. Und da steht ja unten drunter mein Geburtsdatum established. Und habe ich mit jemand das Logo besprochen, entworfen und das ist bis heute so das Signature-Logo. Das habe ich auch sehr durchgezogen auf verschiedenen Sachen und habe das als GIFs auch für andere Plattformen und so. Ja, und so ist der Name entstanden und das ist auch tatsächlich so gewesen, dass das sehr hängen geblieben ist. Ne? Also mittlerweile auch so durch alle Altersklassen durch. Ne? Also das hat man dann schon mal gehört.
Wie ist denn das rechtlich bei dir? Du hast einen großen Vertrag mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen Und du darfst online auch andere Sachen machen, schätze ich mal. Ja. Sonst wäre das ja nicht möglich. Und das heißt also, YouTube kannst du dann machen, ne?
Ja, ja. Also ich habe einen Exklusivvertrag mit der ARD. Das heißt, was die Moderation von Fernsehsendungen betrifft, bin ich exklusiv an die ARD gebunden, kann also nicht eine Fernsehshow bei einem anderen Sender moderieren. Mhm. Ich kann als Gast in eine andere Sendung gehen, aber könnte eben nicht auf einem anderen Sender eine Sendung moderieren. Online bin ich frei. Da habe ich in den Verträgen auch immer Werte aufgelegt. Ich glaube, da hat man damals, als das neu war, als ich damit angefangen habe, habe ich jetzt nicht irgendwie vorher allen Leuten eine Rundmail geschrieben, gesagt, übrigens jetzt, ich mache jetzt YouTube und da geht's los und so. Musste ich auch nicht. Ne? Und ich glaube, da haben ein paar Leute dann mal kurz noch meinen Vertrag geguckt, ob das denn alles so okay ist, ob ich das dann darf. Aber ich kann ja auch für andere Plattformen arbeiten. Ne? Also ich habe ja letztes Jahr ein großes Projekt für die ARD-Mediathek auch gemacht. Ne? Hatte ich eine sehr besondere Idee dazu. Auch das nochmal so ein kleiner Sidestep. Das habe ich dann ja auch mit Julian produziert, realisiert. Ne? Also auch ein bisschen in einem anderen...
Auf YouTube gelandet, ne?
Ja, aber auch dann haben wir dann auch eine Folge auf YouTube veröffentlicht. Weil es darüber dann ja auch wieder ein anderes Publikum erreicht. Dann sagst du, hey, und die eine Folge ist auf YouTube. Und sag, wenn du die anderen 5 Folgen dazu sehen möchtest, die findest du dann in der ARD-Mediathek. Ne? Das heißt, die Braut, ihr Mann, die Eltern und wir. Und meine Idee war, wie wird eigentlich in unterschiedlichen Teilen der Welt geheiratet? Was gibt es an Hochzeitstraditionen, Hochzeitsritualen? Und das habe ich mit Knossi zusammen gemacht. Und wir waren auf 5 Hochzeiten in sehr, sehr teilweise sehr exotischen Ländern auf der Welt als Gäste eingeladen. Also wir waren nicht da, um darüber zu berichten, um von außen zu zeigen, so wird hier geheiratet. Also es ist ich sage immer ein neues Genre, weil es ist nicht Dokumentation, es ist Dokutainment. Und wir waren mittendrin, wir sind Teil des Ganzen gewesen. Und wir waren in Vanuatu, das sind Ozeanien, wirklich ewig weit weg im Dschungel, bei einer Hochzeit im Dschungel, bei indigen lebenden Menschen. Wir waren in Mexiko auf einer Charro-Hochzeit, so eine mexikanische Western-Hochzeit, aber eben wirklich alles sehr traditionell, sehr ursprünglich. Wir waren in Ghana, wir waren in Indien, und haben wirklich unglaubliche Sachen erlebt. Und das ist irgendwie was, wo man dann so sehr, sehr stolz drauf ist und dann hinterher sagt, krass, das ist eigentlich so ein bisschen etwas, was wir auch im YouTube-Style, also auch mit einem ganz kleinen Team, ne? Also wir hatten 3 Kameraleute dabei, keine Tonleute, sondern wirklich nur mit angesteckten Mikrofonen. Jens, ich und eine Kollegin, die ich schon sehr lange kenne, die das Producing gemacht hat. Und das war der Hammer.
Mongolei. Toll, da sieht man deine Neugier immer, ne? Also wenn man das jetzt hört.
Und auch die Reisen und alles. Wir waren in der Wüste Gobi in der Mongolei bei einer Nomadenhochzeit. Und das mittendrin sein heißt natürlich auch, du wirst sehr schnell auch zum Teil der Hochzeitsgesellschaft und wirst natürlich sehr schnell auch mit den jeweiligen Ritualen konfrontiert. Mhm. Und in der Mongolei zum Beispiel ist das eben auch mit sehr viel Alkohol verbunden. Und bist du dann wirklich mittendrin schon nur dabei.
Aber ganz kurz nochmal, das war jetzt ja letztes Jahr, am Anfang der NDR-Intendant, da gab es dann irgendwann die Meetings danach. Wie wurde das denn so besprochen oder aufgenommen? Und auch Kollegen oder auch andere TV-Presenter, die jetzt da in deiner Range sind. Wie ist das wahrgenommen worden, dass du jetzt YouTube machst?
Also es war bei den Verantwortlichen kein strittiges Thema. Ne? Also man hat dann nur einmal so reingeguckt, ne? Also ob der Exklusivität, wie weit die eigentlich geht. Und dann war aber sehr schnell klar, wie gesagt, die erstreckt sich nicht auf den Online-Bereich. Dann war das auch völlig okay. Und hat auch keiner jemals gesagt, also guck mal hier oder da kannst du mal drauf achten oder mach mal dies, mach mal das. Also das ist wirklich völlig autark. Und ich glaube, mittlerweile ist es eher so, dass man das ziemlich cool findet, weil ich natürlich damit, auch so wie es gelaufen ist und auch mit der Reichweite, die ich in den Jahren jetzt aufgebaut habe, so ein bisschen ein Role Model geworden bin, ne? Wie man Fernsehen und Online-Welt perfekt verbinden kann. Ne? Denn das machen ja nicht so viele, jetzt speziell auch nicht aus meiner Generation, ne? Und dementsprechend
habe ich... Barbara Schöneberger hat angefangen letzte Woche
YouTube
zu machen, hat schon 2 Videos hochgeladen.
Hat einen neuen YouTube-Kanal, ja, sehr gut.
Habt ihr euch ausgetauscht?
Wir haben da mal drüber gesprochen und sie hatte mir mal erzählt, dass sie vorhat, aber sie hat mich jetzt nicht nach Tipps gefragt oder so. Mhm. Ne? Also das ja, nicht. Wir verstehen uns sehr gut und so, ne? Und ja, und es gibt ja immer mal wieder auch Menschen aus der Fernsehwelt und gibt welche, die haben schon länger einen YouTube-Kanal und dann gibt es immer wieder, die neu dazukommen.
Ich muss mal ihren Kanal in die Shownotes packen. Guckt euch das mal an.
Genau, und so und da sind aber dann eben, glaube ich, so genauso diese Punkte, ne? Dass man dann plötzlich sagt, so, da ist jemand, der kommt aus der klassischen Fernsehwelt, der hat aber auch diese andere Welt verstanden, der kennt sich da gut mit aus und das, ich glaube, ist ja auch ein Grund dafür, warum ich jedes Jahr auch beim OMR-Festival dabei bin und so, ne? Weil da eben eine sehr natürliche Verbindung auch in diesem ganzen Bereich da ist und es deswegen gar nicht irgendwie fremd ist, wenn ich da auf der Bühne stehe, ne? Also ich kann einfach, was macht denn der Pflaume hier, ne? Sondern irgendwie, ah ja, Kai Flaum ist auch da. Ne? Mhm. Und auch auf YouTube ist das ja irgendwann so gewesen, dass auch unter den YouTuberinnen und YouTubern das irgendwie so war, dass das dann Gesprächsthema war, weil ich ja mit sehr vielen dann schon Videos gemacht hatte und dann andere gesagt haben, hast du eigentlich auch schon mal ein Video mit Ehrenpflaume gemacht? Ne? Und so, ach wie, du hast da kein Video mit Ehrenpflaume gemacht. Weißt du, so, dann war das quasi auch ein bisschen wie so ein Gütesiegel, ne? Mhm. Also ich drehe da nicht, weißt du, so nach dem, ach, der dreht nicht mit jedem, weißt du, so.
Ne? Interessant, weil natürlich der ganze Medienbusiness im Wandel ist, ne? Mhm. Und was glaubst du denn, als einer, der im klassischen Fernsehen gestartet hat, jetzt eben, ich sag mal, alles bespielt, wie sieht denn die Zukunft des TV aus? Und was spielt YouTube für eine Rolle darin?
Grundsätzlich geht es um Content. Ne? Also ich glaube, guten Content wird immer sein Publikum finden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden immer guten Content finden. Und das Fernsehen spielt nach wie vor eine große Rolle. Da darf man, glaube ich, nicht zu sehr das Ganze aus seinem eigenen urbanen Umfeld betrachten. Ne? Mhm. Natürlich wird in großen Städten werden Medien anders konsumiert. Da ist ein anderer Zugang zu unterschiedlichen Medien. Das Fernsehen hat einen ganz großen Vorteil und das ist etwas, das haben sie wirklich als Alleinstellungsmerkmal. Du kannst im Fernsehen Gemeinschaftserlebnisse schaffen. Wenn du am Samstagabend eine Show geschaut hast, wenn du am Samstagabend Klein gegen Groß geguckt hast, dann wirst du am nächsten Tag, am übernächsten Tag Menschen treffen, die es auch geguckt haben. Ja, und nicht nur einen. Und dann kannst du dich mit dieser anderen Person darüber austauschen. Ah, hast du das auch geschaut? Ah, ja.
Ne? Jetzt gerade, ne?
Ja.
Ist also, das in 10 Jahren auch noch so?
Das wird man sehen. Aber vielleicht gibt es dann andersartige Möglichkeiten, Dinge zu konsumieren. Aber ich glaube, dieses auch zeitgleich etwas sehen, wird immer ein hohes Gut bleiben, was man als allererstes mit dem Fernsehen verbindet. Und es sind aber immer weniger Programme, die das liefern. Ne? Das ist die Tagesschau, das sind große Sportveranstaltungen, Fußballspiele, sportliche Großveranstaltungen, Olympische Spiele, Fußballweltmeisterschaften und sowas. Und dann Tatort zum Beispiel, ne? Aktenzeichen XY, ungelöst. Und dann eben auch gibt es auch ein paar Shows, die dazugehören. Und das ist ja etwas, was das Fernsehen bieten kann, was Streaming nicht bietet. Weil es kann sein, wenn wir uns über ein YouTube-Video unterhalten, ne, dann hast du das schon gesehen. Sagst du, nee, ich habe die Vorschau gesehen, ich habe es aber noch nicht geguckt. Ich habe es schon gesehen. Ne? Und dann ist sehr schnell der nächste Step dann, ja, sag nichts, das gucke ich heute Abend oder morgen. Ne? Mhm. Also weil du willst ja nicht, dass irgendwas gespoilert wird. Und das ist natürlich bei Streaming-Diensten und Serien genauso. Ne? Dass man sagt, ja, du bist bei Folge 2, ich bin bei Folge 5 oder umgekehrt. Und
ja. Hast du denn mitbekommen, dass wir jetzt eine Partnerschaft mit der FIFA gemacht haben für die Fußballweltmeisterschaft? Dass zum Beispiel in Brasilien werden alle Spiele schon live kommen, in Deutschland können das die Rechteinhaber auch machen, bis zu 20 oder 25 Spiele. Sie können die ersten 10 Minuten live. Deswegen habe ich die Frage eben so ein bisschen gestellt, weil natürlich solche kulturell relevanten Ereignisse immer mehr auch in den Online-Bereich wandern. Also bei uns in Deutschland ist es noch nicht so, aber wir sehen das halt eben auf YouTube bei der NFL in Amerika.
Da ist die Frage, wie du online definierst, weil online heißt ja nicht, dass sie automatisch auf dem Handy geschaut werden. Online heißt ja nur, dass sie übers Internet gestreamt werden, ne? Also nicht über eine Satellitenschüssel oder über Kabel und so weiter zu empfangen sind. Aber es kann ja genauso sein, wenn ich Fußballspiele, andere Sportveranstaltungen, welche Events auch immer auf YouTube schaue, kann ich das ja genauso auf dem Fernseher machen, weil im Grunde jeder Smart TV heute eine YouTube-App hat oder ich habe ein Apple TV da stehen, wo ich YouTube drauf schaue. Und von daher ist es dann nur ist YouTube quasi ein Kanal mehr. Aber das den habe ich ja, nicht auf meiner Fernbedienung, aber es ist ein Kanal mehr. Ne?
Also aber das hieße dann ja quasi, dass die Inhalte auch dann von der ARD nicht über Satellitensignal...
Werden sie auch nicht, ne?
Also kannst sondern ja, auch irgendwann dann du kann, auf YouTube du kannst, ausgespielt.
Naja, nee, muss ja nicht, weil du kannst ja heute in der, brauchst ja nur in die ARD-Mediathek gehen, du kannst das Live-Programm, das Fernsehprogramm, du kannst Sport etc. kannst du ja, also im Live, es gibt ja ein Live dann dort, ein Livestream. Oder du hast zum Beispiel bei Olympia, hast du ja sogar die Möglichkeit, mehrere Disziplinen parallel.
Aber das ist dann in der Mediathek, ne?
In der Mediathek, okay, ja, aber die Mediathek ist ja grundsätzlich nichts anderes
als ein Streaming
oder auch als YouTube. Es ist ein Kanal, ne, der online Inhalte anbietet und das sind sowohl Inhalte on demand als auch Live-Inhalte. Mhm. Ne? Und da wird es aber immer wieder auch Überschneidungen geben und man sieht ja auch, dass es immer wieder neue Player gibt, ne? Weil natürlich auch gerade bei Sportrechten die Finanzierung eine große Rolle spielt. Ne? Und da gibt es dann plötzlich, und du siehst ja jetzt, wie viele du alleine brauchst, wie viele Zugänge du brauchst, um alle Fußballspiele, Champions League und so weiter zu sehen. Das ist ja nicht alles bei einem Anbieter, sondern es sind diverse Anbieter. Das heißt, du brauchst mehrere Abos. Und das macht es natürlich dann schon wieder schwierig. Und das macht es nicht nur schwierig, es macht es auch teuer.
Mm. Okay, also du glaubst schon, dass das System auch gerade beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo du bist, auf Mediatheken bleiben sollte oder bleibt.
Es wird sich verschieben. Ne? Also du siehst ja heute schon, ARD und ZDF produzieren ja auch Inhalte primär für die Mediathek. Ne? Also da gibt es bestimmte Serien, die sind ganz klar für die Mediathek produziert. Ne? Also
und wie auch für Funk auf YouTube. Ne? Genau. Also für das junge Publikum.
Absolut.
Ich weiß gar nicht, ich hatte auch einen Podcast mit dem Funkchef hier. Ich glaube, das sind ja bis zu 40 Millionen, die öffentlich-rechtlich an dieses YouTube oder junge Programm stecken. Also es wird da schon auch zielgruppengerecht produziert. Ne?
Ja. Und das ist auch richtig so. Ne? Und das ist ja die Entwicklung der letzten Jahre, dass man sich da geöffnet hat und nicht sagt, das sind unsere Inhalte und die geben wir jetzt nicht auf irgendeine Plattform. Und ne, weil es ja nicht die eigene Plattform, ne? Also, da gibt es das ja dann irgendwo hin und dann wird das da gestreamt und dann haben die da den Zugang und wie auch immer. Sondern dass man eben sagt, nee, es gibt eben Inhalte aus Klein gegen Groß, Verstehen Sie Spaß, hat ja einen sehr erfolgreichen, großen YouTube-Kanal, aber eben auch andere. Ne? Von Inhalte sind ja aus ARD, ZDF auf YouTube abrufbar, weil man eben dort ein anderes Publikum erreicht. Und das kannst du nicht so einfach in die Mediathek ziehen und sagen, hier, wir haben das Angebot, weil natürlich einfach automatisch die Plattform findet ihr Publikum erstmal über das Fernsehpublikum. Das heißt, wenn du ein jüngeres Publikum ran möchtest, musst du natürlich mit deinen Inhalten auch dahin gehen, wo das junge Publikum ist.
Mhm. Du hast ja jetzt wieder OMR-Tage hinter dir, wo du auch auf der größten Bühne der Moderator bist. Was ist denn so jetzt gerade dein Blick auf die Medienwelt und nach so einer intensiven Zeit hier wieder, wo die ganze digitale Medienwelt zusammenkommt und YouTube-Themen, andere Plattformen, aktuelle Themen gespielt werden?
Also natürlich ganz klar, ne, das ganz große Thema, aber das ist jetzt auch nicht in diesem Jahr ganz neu gewesen, ist natürlich KI. Künstliche Intelligenz bestimmt in der digitalen Welt, gerade die gesamte Entwicklung. Ne? Also was, es ist immer mehr möglich, es wird immer einfacher, KI zu nutzen. Die Frage ist ja immer, welche Zugänge hat KI? Manchmal staunt man selber, wenn man dann sich so Use Cases auch klar macht, wo man denkt so, was? Also wurde ein Meredith Whittaker, CEO von Signal, hatte einen Use Case als Beispiel benannt, weil es da ging um Thema Datenschutz und so, was es braucht, aber was trotzdem KI und was Plattformen heute leisten können. Du oder ich möchte meinen Geburtstag organisieren. Ich möchte eine Geburtstagsparty organisieren und habe aber keine Zeit, weil ich sehr busy bin und lass das jetzt einen KI-Agent für mich machen. Ne? Dann braucht er erstmal Zugang zu meinem Kalender. dann braucht der, damit er gucken kann, wann hab, der guckt der KI-Hähnchen, wann habe ich eigentlich Zeit. Ne? Mhm. Dann braucht er einen Zugang zu meinem Browser, damit er mal schauen kann, was für Restaurants finde ich denn ganz cool. Oder eben auch vielleicht Google Maps, ne? Also wo geht der KI denn gerne hin? Oder eine Event-Location oder sowas. Ne? Dann braucht der KI-Hähnchen einen Zugang zu meiner Kreditkarte, weil er soll ja am Ende irgendwas für mich buchen. Dann braucht er aber auch einen Zugang zu meinem Messenger-App, weil der KI-Agent chattet ja dann mit meinen Freunden, also der schreibt dir ja dann, du denkst aber, ich bin es und lade dich zu meinem Geburtstag ein. Und genauso muss er ja die Antworten dann wiederum verarbeiten und findet so am Ende diesen gemeinsamen Nenner und sagt mir dann, ohne dass ich irgendwas dazu getan habe, auch übrigens keine Geburtstagsparty, ne? Die findet an dem und dem Tag, an dem und dem Ort statt. Ich habe das auch alles schon gebucht, das fix zu machen, und das sind die Leute, die kommen. Ja, wo du so denkst, so, was? Ja, gibt es wirklich Leute, die so viel, so wenig Zeit haben, dass sie sich sowas einfach von der künstlichen Intelligenz organisieren lassen? Gibt es vielleicht nur ganz wenige, vielleicht sind das aktuell nur die wirklichen absoluten Nerds, aber das zeigt ja, und das ist ja das Wichtige daran, das zeigt ja, was theoretisch möglich ist, mhm, ne? Und wo es hingehen könnte und wo man eben KI-Agents, Gemini nutzen kann in der Zukunft. Ne? Also kann man ja auch auf Urlaube übertragen. Da kannst du Dates mit organisieren. Aber vielleicht ist das auch was, was das Kennenlernen betrifft. Ne? Also, dass du gar nicht mehr selber erstmal mit jemandem, also dass diese Vorauswahl, ne? Dass du gar nicht mehr selber guckst, wer könnte denn für mich passen. Ne? Also, das macht der Agent dann aufgrund bestimmter Formulierungen eines Prompts, den du irgendwie formuliert hast. Und du kriegst dann so eine Vorauswahl. Ne? Hier, das sind die 5 aus den 20, die ich mir
ja, aber es geht ich habe auch gesehen bei der OMA, dass es auch schön ist, sich wieder viel zu sehen. Ne? Wir haben Pandemie alle noch im Nacken und bei uns, bei Google ist es einfach so, ich habe ja auch viel damit zu tun, KI-Tools, wie sie mir helfen, effizienter zu werden, und das ist halt auch so ein Tenor gewesen, den ich miterlebt habe, die Effizienz steigern oder auch neue Sachen lernen über die KI, aber trotzdem die persönlichen Begegnungen oder kreativ Hilfen zu bekommen, aber trotzdem noch selber was zu erschaffen. Und Notebook LM ist ein tolles Tool, wo wir sehr viel mitmachen in meiner PR-Arbeit. Und ich denke, das wirst du als Creator auch so erleben, dass KI da viel helfen kann. Mhm. Und du wahrscheinlich auch einer bist, der das eher embraced als ablehnt. Und ist das so, dass du das in deinem Alltag, weil du bist ja jetzt auch keiner, der jetzt ein 10-Mann-Büro hat.
Ich habe keinerlei Agents irgendwie, die ich programmiert habe, die für mich irgendwas erledigen, weil es dafür zu viele Sachen gibt, die ich auch so gerne selber mache. Aber es geht ja darum, erstmal zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt. Mhm. Und dann muss ja jeder für sich selber entscheiden, wo man das ins eigene Leben einbaut, ne? Wo man das zulässt, wo man das auch braucht und wo es auch hilft. Und du musst als wichtigste Grundvoraussetzung das ja erstmal verstehen, was da passiert. Und das bedingt ja eben auch eine gewisse Zeit, weil ich glaube, dass die Technik schon immer und bis heute mehr kann, als die Menschen in der Lage sind, daraus zu machen. Ne? Denn du musst da ja tiefer reingehen, ne, um auch wirklich zu verstehen, was für Möglichkeiten bietet das und wie kann ich das dann vor allen Dingen auch für mich nutzen und umsetzen. Und das braucht ja eine gewisse Zeit, und dann ist das ja auch am Ende ein bisschen eine Altersfrage. Ne? Bei allem, was man ja heute schon online machen kann und teilweise auch nur noch online machen kann, muss man sich dann ja schon die Frage stellen, was ist denn eigentlich mit den älteren Menschen? Ne? Also wie ist denn das? Ne? Das fängt das ja mit der Internetnutzung allgemein an, und ne, wenn du jetzt Sachen nur noch mit der App machen kannst, ne? Also wie funktioniert das dann für die Menschen, die nicht nativ damit aufgewachsen sind? Mhm. Aber ich glaube, wenn du nach unten schaust, zu den Jüngeren, dann sind die Dinge, mit denen man natürlich aufwächst und die man ganz normal in sein Leben einlässt, die werden ja immer mehr. Und das wäre bei mir wahrscheinlich genauso gewesen, wenn ich vor 20, 30 Jahren schon KI zur Verfügung gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich heute mit der Nutzung auch an einem ganz anderen Punkt. Und so wird das in 20, 30 Jahren auch sein. Mhm. Da ist das eben völlig normal. Und das ist eben dann die Frage, was für Auswirkungen hat das, gerade eben im Dienstleistungsbereich, wo KI ja am allerbesten unterstützen kann erstmal.
Du hast verschiedenste Leidenschaftsbereiche, stelle ich immer wieder so fest. Das ist auch dieser Tech-Bereich. Und ein neuer jetzt in den letzten Jahren ist mir aufgefallen. Wir haben auch schon mal die eine oder andere Alster-Runde gemacht hier, Jogging. Du bist unheimlich fit geworden.
Also ich gehe nicht joggen, ich gehe laufen.
Ja, laufen. Und du hast da eine krasse Pace auch. Du bist jetzt wieder einen Marathon in London gelaufen in 3 Stunden. 3 Stunden 18. Krass, also mir fällt auf, du fährst Rad auf einmal auch seit ein paar Jahren. Und woher kommt jetzt auf einmal der Sportkick?
Also den Sport gab es schon immer in meinem Leben. Also das ist nichts Neues.
Aber das auch, ne, zu zeigen.
Ja, das ist eine Frage der Möglichkeiten. Ne? Die hatte ich vor ein paar Jahren natürlich auch noch nicht, die Leute da so mitzunehmen. Ich glaube, es hat natürlich immer auch ein bisschen was mit Zeit zu tun, mit der jeweiligen familiären Situation zu tun. Ne? Wenn du Kinder hast, Familie hast, dann steht das natürlich im Mittelpunkt und dann geht auch ein Großteil der Zeit dafür natürlich
rein. Jetzt sind deine Söhne erwachsen.
Und genau, also Jungs sind erwachsen, wohnen natürlich auch nicht mehr zu Hause und dementsprechend sind natürlich wieder viel mehr Freiräume für uns auch da. Und dann kann man andere Sachen natürlich auch machen. Und ja, und dann guckt man natürlich auch, ne, was ist so möglich? Also ich bin ja erst vor 2,5 Jahren das erste Mal Marathon überhaupt gelaufen. Ich bin auch bis heute wieder Marathon. Das war mein dritter Marathon jetzt.
Weißt du, was deine Beraterin mir bei der OMA hinter der Bühne gesagt hat? Die Anke, mit der du seit über 30 Jahren, glaube ich, zusammenarbeitest, oder? Auch Wahnsinn, wie beständig dein Leben
Konstanz
ist. Ja, Konstanz ist dir wichtig, ne?
Ja, schon.
Sie sagte, dass du nach dem ersten Marathon gesagt hast, nie wieder.
Nee, das stimmt, das habe ich auch öffentlich gesagt. Und das war auch, und dieses nie wieder bezog sich nicht darauf, dass es so furchtbar war. Ganz im Gegenteil. Das bezog sich darauf, dass es für mich das optimale Erlebnis war. Also ich bin vor 2,5 Jahren New York Marathon gelaufen, das war mein erster Marathon, habe immer gesagt, irgendwann in meinem Leben muss ich meinen Marathon laufen, das möchte ich einfach erlebt haben. Ne? Ich habe mich immer viel bewegt, ich habe lange Jahre Fußball gespielt und dann irgendwann eben auch immer so angefangen, ein bisschen zu laufen nebenbei und dann bin ich auch mal einen Halbmarathon gelaufen und habe gesagt, irgendwann muss ich auch mal einen Marathon laufen und vor 3 Jahren war dann so ein Jahr und auch ein Sommer, wo ich das Gefühl hatte, da ist relativ viel Freiraum und da kann ich mir diese Zeit nehmen, mich entsprechend eben auch vorzubereiten, ne? Weil ich wollte das ja auch mit Spaß machen und ich wollte es gesund machen und dann habe ich mich 7 Monate in Summe auf den New York Marathon vorbereitet und habe das mit einem Coach gemacht und richtig mit dem Trainingsplan und hatte dann wirklich, Anfang November ist der ja dann immer, hatte ich ein super Tag. Also es war einfach perfekt. Ne? Ich bin mit Philipp Flieger gelaufen, der ein guter Freund von mir ist, früherer professioneller Marathonläufer. Und Philipp Seib, mein Coach, war mit in New York und das war bestes Wetter, unglaubliche Stimmung an der Strecke, dieses ganze Gesamtpaket und ja, ich habe das dann auch mit einer guten Zeit abgeschlossen, bin da 3:33 gelaufen und so und ich war vollkommen zufrieden, vollkommen happy. Und bin da rausgegangen und gesagt, das war perfekt. Warum soll ich das jetzt nochmal angreifen? Warum soll ich das irgendwie beschädigen, dieses Erlebnis? Ne? Einmal und nie wieder habe ich für immer abgespeichert. Okay, ne? So. Weil natürlich auch danach, wie das ja heute so ist, wenn sowas dann eben auch öffentlich irgendwie kommuniziert wird, kamen natürlich viele und haben gesagt, ja, und jetzt 3:33 New York und das ist ja eher eine schwierige Strecke und die hat ja viel Profil und Höhenmeter. Und nächstes Jahr dann Berlin und dann unter 3:30 und ne, so bist du dann ja schnell in dieser Laufbubble dann drin. Und da wollte ich aber nicht hin, weil ich gedacht habe, was ist denn, wenn das mein perfekter Tag war, ne, dann bereite ich mich vielleicht dann auf Berlin vor und trainiere und mache. Und dann stehe ich da an der Startlinie und habe ich da nicht meinen perfekten Tag oder ich war kurz vorher erkältet oder ich habe irgendwas, was zwickt oder so. Und dann komme ich vielleicht mit 3:38, 3:40 ins Ziel, was ja immer noch super wäre.
Ja.
Aber es wäre halt nicht schneller als 3:33 und es wäre auch nicht unter 3:30. Und plötzlich bist du in so einem Rabbit Hole und sagst, oh, wo kann ich den nächsten laufen? Einen muss ich noch und ich muss das mit 3:30 nochmal. Was meinst du, wie viele Leute ich kenne, die genau dieses Ziel verfolgen, einmal unter 3:30 zu laufen und daran halt immer wieder bisher gescheitert sind? Gutes Beispiel, nicht 3:30, aber die 3-Stunden-Marke, Casey Neistat. Casey Neistat ist, ich kann gar nicht sagen, wie viele Marathons gelaufen und hat versucht, unter 3 Stunden zu bleiben. Also ich würde sagen, es waren sicher 8, 9 bis er es dann endlich geschafft hat, knapp unter 3 Stunden zu bleiben. Ne? Und das kann natürlich super frustrierend sein. Mhm. Ne? Und das ist ja nicht mein Job und ich habe ja einen ganz anderen Job und so eine Marathonvorbereitung braucht eben auch viel Zeit. Und ja, und jetzt hatte ich irgendwie das Gefühl, also ne, ich bin letztes Jahr Paris-Marathon gelaufen, eher spontan mit einem Freund und dann kam ich da so durch und hatte so gesagt, das war einfach zu easy und hat zu viel Spaß gemacht und ich habe so gemerkt, dass mein Trainingszustand nach 2 Jahren Training einfach ein viel besserer ist. Ich sage, ich glaube, ich muss doch nochmal versuchen, dieses Sub-3:30 anzugehen. Und das habe ich jetzt in diesem Jahr gemacht.
18, ne?
Ja, und hatte mir dann eben London als Ort dann ausgesucht und habe mich 4 Monate jetzt darauf vorbereitet und 4 Monate wirklich 6 Tage die Woche trainiert. Mhm. Vor den ganzen Produktionen dann immer morgens mein Training gemacht. Und dann wusste ich schon an irgendeinem Punkt, okay, also die Leistungswerte sieht man ja, die verbessern sich und naja, es kann vielleicht auch 3:25 werden und so mit diesen 3:25, man muss sich ja immer mit einer Zeit bei einem Marathon anmelden, damit man einen Platz im Starterfeld dann zugewiesen bekommt, haben wir uns dann auch angemeldet. Und dann habe ich wieder sehr nette Begleitung gehabt, 2 gute Freunde, Katja Fischer und Felix Plinke, mit denen ich auch semi-professionelle Läufer, ne, also mit deutlich schnelleren Zeiten, die mich da begleitet habe. Und dann sind wir da in London an den Start gegangen und haben wir am Tag vorher noch mit Philipp Seib telefoniert, das Race Briefing mit dem Coach gemacht.
Ist auch fast wie ein Profi, oder nicht?
Ja, das ist so. Und dann hat der Felix gesagt, ja, Philipp, was ist denn so, in welcher Zeit soll man so einen Plan, den Lauf jetzt planen? Ja, der sagt, also er würde schon so eine knapp unter 3:20 würde er für möglich halten. Und da sitze ich dann immer daneben und denke so, auch so, gut. Ja, wenn du sagst, also du bist der Coach, du kennst die Werte, gucken wir halt, dass das geht so. Ne? Und so sind wir das Rennen dann auch angegangen. Und ja, und dann, wenn du dann halt nochmal mit einem besseren Ergebnis rausgehst, die 3 Stunden 18, glaube ich, waren jetzt schon außerhalb des Bereichs, den man für möglich gehalten
und
hat.
Und hast du jetzt wieder den Gedanken, das war's jetzt?
Oder? Nee, ich habe jetzt nicht den Gedanken, das war's jetzt, weil Marathonlaufen grundsätzlich, also so auch nicht 5-mal im Jahr, ne? Aber grundsätzlich ist ein super Erlebnis, macht unglaublich viel Spaß, ja. Was ein tolles Event auch ist. Ne? Ich meine, hier war ja zeitgleich am selben Tag, war ja hier auch Hamburg-Marathon. Kann man ja auch dann hier miterleben.
Ganz viele Zuschauer, ne? Das ist ja immer ein besonderes Erlebnis als Läufer.
Wenn das Wetter toll ist, ne? Wirklich 1000 Menschen an der Strecke und so. Und das Einzige, was ich für beendet erklärt habe, ist die Jagd nach Bestzeiten. Weil das, ich habe jetzt im Laufe der Zeit eine neue 10-Kilometer-Bestzeit, eine neue Halbmarathon-Bestzeit, ich habe eine neue Marathon-Bestzeit. Wofür?
Ne? Woher kommt denn deine Disziplin und dein Ehrgeiz? Das ist ja schon Wahnsinn, wenn du, wie gesagt, ich glaube, manchmal 3 Sendungen am Tag aufzeichnest beim NDR, dann noch ein Lauftraining einzubauen, wahrscheinlich noch ein paar E-Mails, weil du ja eh alle Leute mal selber anrufst. Also, woher ist deine Disziplin?
Das weiß ich gar nicht. Also ich empfinde das gar nicht so. Ich sehe das eher so, das ist eher ein Commitment. Also ich mache das ja außerhalb eines speziellen Trainings in der Vorbereitung, ist es ja nicht so, dass ich sage, also morgen muss ich wieder um 6 Uhr aufstehen und dann gehe ich aber um 7 laufen. Ne? Weil dann, also so, wenn ich das nicht gemacht habe, dann geht der Tag für mich nicht los. Das nicht. Aber ich bewege mich gerne. Aber wenn ich dann so ein Ziel habe und gesagt habe, also das habe ich so formuliert, ne? Da bin ich jetzt drauf ausgerichtet, dann finde ich es auch, solange man das gesund eben erleben kann, machen kann, finde ich das auch cool, das dann eben zu erfolgen, alles dafür zu tun, dass man dann an dem Tag wirklich so an der Startlinie steht und sagt so, ja, ich bin top vorbereitet und ich habe sehr viele, auch manchmal sehr öde Trainingseinheiten gemacht, weil ich im Winter viel so auf dem Laufband und solche Sachen auch gemacht habe, viel drinnen trainiert habe. Das habe ich alles dafür gemacht, dass es heute Spaß macht. Ne? Also, dass man das heute genießen kann und dass man es am Ende auch gesund machen kann. Weißt du, dass ich da rausgehe, dass ich im Marathon in der Zeit gelaufen bin, dass ich am nächsten Tag trotzdem jede Treppe runtergehen kann, dass mir weder der Rücken wehtut, noch die Hüfte, noch die Sprunggelenke, noch die Knie. Weißt du, so, das ist ja das Geschenk.
Ja, das stimmt.
Und daraus ziehe ich sehr viel ja im Übrigen auch für meinen Job, denn Kondition ist ja auch Konzentration und wie du sagst, mehrere Sendungen am Tag, lange Aufzeichnungen, so eine Klein- gegen Großfolge ist ja im Fernsehen in der Ausstrahlung 3 Stunden 15. Mhm. Das heißt, so eine Aufzeichnung und so eine Sendung dauert 4,5 bis 5 Stunden, ja, ohne Unterbrechung. Ne? Mhm. Also jetzt nicht mit irgendwie einer Theaterpause zwischendrin, ne? Sondern es geht halt durchweg. Und da musst du ja fit sein. Ne? Und mhm. Also körperlich wie geistig fit sein.
Wenn die Spotlights mal aus sind und die Kameras mal aus sind für deine Content-Produktion, was machst denn du dann? Was hast denn dann für Leidenschaften? Also du hast ja auch, glaube ich, Digital Detox-Momente, wo du mal 3 Wochen Social Media ausloggst.
Also wenn wir jetzt privat im Urlaub sind zum Beispiel, ne, dann gibt es einfach keinen Content in der Zeit. Ne? Mhm. Also so, das ist super. Und das ist von allen auch akzeptiert. Also es ist ja immer so, weil alle ja immer so Angst haben, oh mein Gott, wenn ich jetzt so lange nichts poste, dann entfolgen mir die Leute. Die Leute merken das gar nicht. Also weil das so, ne, das ist ja nicht so, dass du jeden, du siehst ja nicht, also sei denn, du hast mich jetzt als Favorit irgendwo gespeichert oder konsumierst meinen Content besonders häufig, dann würde dir natürlich auch besonders häufig angezeigt. Aber ansonsten ist das ja so, dass du mal etwas siehst und mal nicht oder nach deinen Interessen. Ne? Also ich glaube, viele meiner Abonnentinnen und Abonnenten auf Instagram haben jetzt nicht jedes meiner Trainingsvideos gesehen. Weil sie sich vielleicht gar nicht für Sport interessieren oder Laufen interessieren, aber die, die sich für Laufen interessieren, haben wahrscheinlich auch jedes Video gesehen. Ne? Und das macht den Unterschied.
Ich muss nochmal über die beste Plattform der Welt reden und was fragen, was guckst du denn auf YouTube so, wenn du nicht im beruflichen Kontext
unterwegs YouTube bist? Gucke ich wirklich so richtig querbeet. Ne? Mhm. Also so, da gucke ich auch gerne so, was mir angezeigt wird, weil ich es, also total spannend finde, auch immer wieder in neue Themen reinzugehen und also auch mal so.
Hast du den Buckelwal live gesehen auf YouTube?
Ja, nee, das war so gar nicht meins.
Okay.
Nee, das war so.
Also es gibt live, es gibt Dokus, ja, es gibt andere Sportarten.
Nee, also ich gucke so.
Bayern-Doku.
Ja, Bayern-Doku habe ich gesehen. Ich guck aber viel Creator-Content. Und da gucke ich dann auch so, ne, was.
Aber da hast du doch schon wieder deinen nächsten einen Tag mit im Gedanken, oder?
Ja, es gibt sicher noch eine ganze Menge Leute. Also
wer ist denn auf der Liste? Kann man nicht sagen. Willst du nicht drüber reden?
Ja, das ist immer so, wenn ich das jetzt sage, weißt du, dann erwartet man immer so sofortigen Vollzug. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade ja ein Video gemacht. Das ist wieder was ganz anderes. Ne? Das war ein Tag mit der Bergwacht in Greinau, mit der Bergwacht und der ADAC Luftrettung. Ich lebe in München, Garmisch-Partenkirchen ist nicht weit weg. Die Bergwacht Greinau ist für die Zugspitze und das Höllental auch zuständig. Ich bin selber schon 3-mal durchs Höllental auf die Zugspitze hoch. Habt also zu der ganzen Region einen Bezug ne, und auch eine Idee dazu, dass es auch Menschen gibt, die das irgendwie absichern müssen. Wusste aber eben so gar nicht zum Beispiel, dass die Bergwacht komplett ehrenamtlich arbeitet. Also jeder, der da hochgeht und reingeht, um andere Leute zu sichern, da wieder rauszuholen, der macht das ehrenamtlich. Und es ist eine anspruchsvolle Ausbildung. Du musst relativ viel Eignungstests machen, um überhaupt zu dieser Ausbildung zugelassen zu werden. Und so, das ist ein totales Commitment. Ne?
Toll, und denen gibt es jetzt eine schöne Visibilität.
Ja, das ist eine super Truppe, ne? Und so. Und dieses Zusammenspiel eben auch mit der ADAC Luftrettung und wann kommt der Heli und wie ist das eigentlich und sowas. Ne? Und habe zum Beispiel gelernt, es ist ein ganz altes bayerisches Gesetz. Ne? Und das ist wirklich im Gesetz verankert. Es gibt in Bayern das freie Bergbegehungsgesetz. Ne? Das heißt, selbst wenn die Bedingungen noch so schlecht sind, kann die Bergwacht nicht sagen, heute ist gesperrt, heute darf hier keiner hoch. Also die haben nur die Verpflichtung, egal bei welchen Bedingungen die Leute da hochgehen, dich da rauszuholen, wenn es nicht geklappt hat.
Wow.
Und das sind so, und auch da sage ich an der Stelle gerne nochmal zu, weil die Kameradinnen und Kameraden das eben auch so formuliert haben, spielt Social Media tatsächlich hier und da auch eine nicht so positive Rolle, weil dort häufig suggeriert wird, ach, das kann man mal so machen, ne? Also geh doch mal hoch auf die Zugspitze und wenn du einigermaßen fit bist, dann gehst du da hoch. Nee, aber da kommen schon Teile dann, wo du auch Equipment brauchst, wo du über einen Gletscherfeld musst, wo du in den Klettersteig gehst, wo dir auch körperlich ein bisschen was abverlangt wird und das kannst du nicht einfach mal so machen. Also da musst du dir darüber im Klaren sein, was damit alles verbunden ist. Und jetzt zum Beispiel, gerade jetzt aktuell zu dieser Jahreszeit, und das ist das, was so gefährlich und verführerisch ist, sind vielleicht unten 22, 23, 24 Grad am Eibsee. Da liegen die Menschen im Freibad, Bikini, Badehose und denken da, bestes Wetter, komm, morgen gehen wir auf die Zugspitze. Ne? Da oben auf der Zugspitze liegen aber noch 1,5 Meter Schnee. Da sind nachts Minusgrade und der Klettersteig ist größtenteils noch unter Schnee. Also die Sicherungsseite ist immer größtenteils unter Schnee.
So, und dann sind gehst, dann, falsch
dann gehst oder? Du da hoch und gehst, stellst dann aber plötzlich fest, nach 4-5 Stunden, hey, hier geht's ja gar nicht weiter. Ne? Und dann. Ne? So, und dann kommt die Bergwacht. Okay. Ne? Und also so.
Interesting.
Ja, so, das sind so.
Also das ist
so,
das nächste
das
Video.
Das ist ja jetzt gerade rausgekommen und das ist sowas, das mache ich einfach, weil ich Lust drauf habe. Da denke ich auch gar nicht über Reichweite nach. Ne? Ich habe ja letztes Jahr mit Laura Philipp, deutsche Triathlon-Weltmeisterin, auf Hawaii bei der Ironman-Weltmeisterschaft. Ja. Auch das war sowas. Ne?
Alle Bock drauf.
Das war so ein bisschen out of the box, weil das ja nicht so klassischer Content war, sehr spezifisch. Triathlon jetzt auch keine Breitensportart. Ne? Und das ist super, super erfolgreich. Ne?
Weil die Community wird es ja auch gelebt haben. Du gehst ja in die Communities rein.
Ja, ne? Und also nah dran und also viele Einblicke und so. Und das ist doch cool, sowas machen zu können. Also ich bin ja gar nicht festgelegt auf Themen, auf bestimmte Sachen. Deswegen sage ich, ich kann da alles machen, was ich will.
Schön. Und hast du schon andere Ideen jetzt noch, die du umsetzen willst oder die als nächstes oder in naher Zukunft vielleicht umgesetzt werden wollen?
Also was ich immer gut finde, ich glaube, das ist auch gut so für die Zeit, ne? Also so kleine Miniserien zu machen, dass man, so wie ich es eben zum 5. Geburtstag meines Kanals gemacht habe, dass man sagt, da gibt es 5 YouTuberinnen, YouTuber, mit denen drehe ich spezifisch ein Video, 5 Jahre nach dem ersten Video, 20 Jahre YouTube, ne? Also so diese Beziehung und auch dieser Austausch dazu, sowas zu sagen. Also es gibt ja viele deutsche Sportlerinnen, Sportler, es sind mehr Sportler als Sportlerinnen, in den USA. Ne? Und zu sagen, ich treffe jetzt 5 Deutsche, die in den USA professionell Sport machen. Ne? Also das können auch ehemalige sein. Ne? Also Leon Dreiseitel, Eishockeyspieler, die Wagner-Brüder. Ich war ja bei Hani Mukta, deutscher Fußballer, der Nashville spielt. Keine Ahnung, Sebastian Vollmer, zweifacher Super Bowl-Gewinner, ne? Mit dem ich jetzt gerade hier beim OMR wieder gesprochen habe. Der hat gesagt, ja, komm vorbei, ich zeig dir das alles. Und er hat ja auch alle Zugänge und, ne, und kann da jede Tür aufmachen. Ich habe mit Dennis Schröder gedreht. Und so, es gibt so viele Möglichkeiten und sowas zu machen. Ne? Oder eben auch mal, kann auch mal sein, dass man sagt, ich gehe mal in Silicon Valley und treffe jemanden, also so Deutsche aus der Tech-Branche, die irgendwas Besonderes bewegt haben. Sowas. Ne?
Wer ist denn der coolste oder die coolste YouTube-Creatorin für dich derzeit?
Nein, das kann ich jetzt ja gar nicht sagen, weil damit
sind die anderen alle traurig.
Sind die anderen alle traurig, ne?
Komische Frage, zieh ich zurück. Ja, ja. Okay, wen schaust du denn oder was schaust du denn? Du hast eben gesagt, querbeet. Aber gibt's einen, den du oder das Thema, was du ganz besonders dann privat auch schaust? Oder?
Ich finde Sachen mit Essen, Restaurants sehr spannend. Also schaue ich tatsächlich viel auch so. Das können ganz einfache Sachen sein. Ne? Also Leute, die Döner testen, Burger testen.
Und dann gehst du suchen oben beim Suchbar bei YouTube.
Ja, genau. Also das ist ja.
Hast du schon gesehen, dass es demnächst wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, eine Veränderung geben wird? Es gibt jetzt schon einen Test auf YouTube. Da gibt es auch schon einen Blog-Eintrag von uns, dass wir so ein Gemini-like eine Anmutung haben werden wie eine KI-Suche oben. Gibst du das ein und dann kannst du prompten und viel schneller und besser an dein Suchergebnis kommen. Also die KI wird vorangetrieben, das ist natürlich unsere Stärke. Die
macht ja Sinn, ergibt ja Sinn. Genau. Sorry, Bernhard, schon wieder falsch gesagt. Nein, wir haben so viel Spaß. Also muss ich immer nicht, dass die Leute sagen, ich will jetzt, nein, aber
ihr seid immer ein bisschen.
Nein, das ist wirklich nur Spaß. Okay. Aber hat er recht.
Also da kommst du hoffentlich demnächst, ich weiß nicht genau, wann es kommt.
Das ist ja nur logisch, ne? Ich meine, YouTube gehört zu Google. Gemini ist ein Produkt von euch, ne? Also das zu verzahnen.
Es ist wohl so, dass das Suchergebnis dann viel genauer, viel zufriedenstellender ist für die Userinnen. Und an deinem Beispiel jetzt halt eben könnte ich dann sagen, ich habe das und das gehört, das ist jetzt der letzte Trend, sag mir mal die letzten 3 Videos, also es geht dann halt mit Prompten los. Ne? Und ich denke, das wird auch vielleicht sogar das Creator-Ökosystem, was den Content angeht, auch vielleicht ein bisschen mal sehen. Das ist ja schon so, dass bei verschiedenen Sachen auch dann Creator sich einstellen, die...
Ja, auch Content Creation wird ja immer einfacher, ne? Weil es ja auch da natürlich immer mehr KI-Möglichkeiten gibt.
Shorts machst du nicht so viel, ne? Habe ich gesehen auf dem Kanal.
Ja, mache ich nicht so viel, mache ich immer mal wieder. Ne? Also ich habe tatsächlich auch, da muss ich sagen, ich bin nicht irgendwie weiß nicht, da bin ich an der Zeit gescheitert.
Shorts ist ein Abo-Wachstumstreiber. Ja, ich weiß, wenn du auf die 1 Million kommen willst, ja, mach ich doch Shorts.
Ja, mache ich nur noch Shorts. Ja, Bermuda-Shorts mache ich dann.
Ja, Erdenpflaume-Shorts. Ja, ja. In deinen Shop rein damit.
Ja, ja,
aber also, da verdienst du den ersten
Mal. Also weiß ich aber, dass das so ist. Und habe ich tatsächlich, als ich mit den Trainingsvideos für den Marathon angefangen habe, habe ich gesagt, das ist ja eigentlich. Ja, weiß ich nicht, hört er vielleicht gar nicht so gerne, ist ja easy. Ich kann ja ein 9:16 Video erstellen und das kann ich ja dann, das kann ich ja bei YouTube Shorts hochladen, das kann ich bei Instagram hochladen. Das kann ich bei TikTok hochladen. Ne? Aber es ist ja nicht so, dass du sagst, so jetzt habe ich da auch eine Caption zugeschrieben, die kopiere ich dann auch gleich nochmal. Weil wenn du das dann richtig machen willst, ne, ich vertagge ja dann Sachen auch auf YouTube Shorts.
Ja, du solltest ja dann vom Shorts auf Longform vertaggen, so wie Tim Gabel das in Perfektion.
Das meine ich. Da hätte ich tatsächlich jemanden gebraucht, der das dann für mich gemacht hätte.
Ja, ich glaube, wir haben als Tools dafür, dass das einfacher geht auch. Ja. Aber es ist immer wieder sehr angenehm, mit dir sich auszutauschen, muss ich auch mal sagen. Und bin immer wieder beeindruckt, wie du dich auch in dieser Medienwelt, ne, aus dem klassischen Fernsehen kommt, bewegst und auch, was man so von den anderen Creatern so hört, die dann oft überrascht sind, wenn sie dich dann auch mal persönlich kennenlernen, weil du ja dann der Präsenter im Fernsehen so bist. Und das finde ich immer interessant, wie das Feedback dann ist, wenn du mit denen dann zusammenarbeitest und was dann für Content entsteht, Sascha Huber oder so auch. Ne? Das ist doch auch eine schöne Genugtuung.
Total, für dich, ganz, oder? Also wirklich auch, es gibt ja auch viele, also mit dem einen hat man mehr, mit dem anderen weniger zu tun und so. Ne? Aber ja, das sind ja auch wirklich Freundschaften draus entstanden und ein enger Austausch mit vielen und das schätze ich sehr und ich glaube, die anderen eben genauso und das ist doch wunderbar. Ne? Und davon profitieren wir alle und das ist ja etwas, was unser Leben bereichert und das macht
ist es das, was Freude. Du auch wirklich genießt? Sorry, dass ich jetzt ein bisschen ins Wort falle, aber du hast eben gesagt, du kannst nicht gut Menschen enttäuschen oder irgendwie sowas. War das, wenn du sagst, du wirst ein bisschen...
Also
brauchst du auch so dieses, dass die Leute wirklich nicht brauchen, ist das falsche Wort, oder ja, genießt du das sehr, dass wenn die Leute halt eben gut über dich reden und im Guten mit dir sind und du jetzt nicht als Chef da die Leute...
Ich glaube, jeder möchte doch, dass andere eher gut über einen reden. Ne? Also vielleicht gibt es Menschen, denen das egaler ist als anderen, aber grundsätzlich ist es doch für uns alle schöner, wenn andere sagen, ach, der ist nett, der ist cool, mit dem verbringe ich gerne Zeit, ne? Als dass alle anfangen zu stören, wenn du in den Raum betrittst, ach, jetzt kommt der schon wieder. Ne? Also klar, das ist bei mir natürlich nicht anders. Ne? Also ich möchte Menschen eine gute Zeit bieten und ich weiß, dass ich es nie allen recht machen kann. Also das ist auch was ganz Entscheidendes, dass man das irgendwann realisiert und nicht enttäuscht ist, wenn es dann doch mal Menschen gibt, die das nicht so gut finden. Aber grundsätzlich auch so, wenn ich mich im normalen Alltag bewege.
Auf dem Weg hierhin müssen wir ja auch dreimal anhalten, bis wir da mal im Studio waren.
Treffe ich in der Regel eigentlich immer Menschen, die irgendwie sagen, ah ja, cool, dich zu treffen, dann können wir ein Foto machen oder kurz irgendwie was erzählen und quatschen. Und das ist natürlich viel schöner, als wenn du hier auf dem Weg 10-mal angehalten wirst und dir irgendeiner sagt, was du für ein Depp bist.
Stimmt, aber mir ist auch aufgefallen, dass du keinen einzigen abweist.
Nee, weil das...
Ist das dein Prinzip?
Auch das ist mir wichtig, sodass ich den Menschen auch das Gefühl gebe, also ich gebe ihnen dann auch was zurück. Ne? Also das ist ja eine Form von Austausch und Kommunikation und wäre ja irgendwie auch komisch, wenn man sagt, also ich finde es toll, dass ich eben hier da 100.000 auf YouTube, Instagram, Co. Millionen Menschen gucken meine Fernsehshows. Aber wenn ich auf der Straße unterwegs bin, ne, alle Leute, dann möchte ich bitte auf gar keinen Fall angesprochen werden. Dann möchte ich wirklich anonym bleiben. Nein, warum nicht? Also finde ich immer gut. Und das ist ja heute so, auch dieses Foto machen ersetzt ja zum Teil so ein bisschen das Autogramme schreiben, was man früher gemacht hat.
Hast du eine Autogrammkarte?
Ja, und die sind auch nach wie vor sehr beliebt. Ja, und häufig kriege ich dann auch mal Nachrichten geschickt und dann ja, kannst du mir ein Autogramm schicken. Es ist heute eher so, also ich verschicke jetzt meine Autogramme in der Regel portofrei, weil ich einfach sage, du musst mir jetzt nicht einen Briefumschlag mit einer Briefmarke schicken, schreib mir deine Adresse und dann schicke ich dir das zu. Ja, also das ist dann Dienstleistung.
Du machst es selbst.
Das mache ich selber.
Ja. Du versendest selber deine Autogrammkarte.
Ja, natürlich. Und das schreibe ich selber.
Hätte ich ja jetzt gedacht,
da geht ja auch mit der persönlichen Widmung in der Regel drauf. Wow. Und dann
Ehrenpflaume oder Keilpflaume.
Ich hatte auch schon Ehrenpflaume-Briefmarken, habe ich auch, die sind mir gerade ausgegangen. Kann man sich ja bei der Post personalisieren lassen und da habe ich mein Logo hochgeladen, habe ich Ehrenpflaume-Briefmarken.
Aber unterschreibst du mit Ehrenpflaume oder Keilpflaume?
Nein, mit Keilpflaume natürlich.
Okay.
Ja. Ja, aber das ist ja dann mal zur Hochzeit, mal zum Geburtstag, mal für die Oma. Ne? Also so, da ist ja alles dabei. Und bei den Jüngeren ist das so, die kriegen das Autogramm dann nach Hause, machen dann ein Foto davon und posten das. Weil das wieder digitalisiert.
Aber wenn jetzt ein YouTube-Fan schreibt und dann auf einmal Kai Flomme darunter steht, weiß er
ja
gar nicht,
ja,
wer es ist.
Ja, doch,
er
weiß ja, wo er hingeschrieben hat. Kai, ja, das mache ich schon.
Ganz lieben Dank für deine Zeit und für deine Einblicke in dein Medien- und YouTube-Leben. Und ich wünsche uns allen noch ganz viele schöne Momente auf YouTube mit dir. Es ist immer wieder schön, in so ein langes, tiefgründiges Interview Format einzutauchen, wo man wirklich über deinen Interviewpartner viel erfährt. Mhm. Und das finde ich auch das Interessante bei dem Kanal, dass du auch natürlich irgendwie ja dabei bist, aber du stehst ja nie im Zentrum, sondern du lässt ja deinen Gast immer, stellst ja deinen Gast ins Shopping-Window, ins Zentrum. Und ich habe auch noch nie von anderen gehört, dass das irgendwie ein blödes Erlebnis war.
Ja. Das freut mich. Ja. Brauchst du noch ein Autogramm für jemanden? Soll ich dir noch irgendwie ein Autogramm schreiben?
Muss ja nicht.
Ich kann auch ein Video aufnehmen zum Geburtstag oder so. Oder
das wenn hast ihr du auch schon für mich gemacht.
Nee, das darf ich jetzt nicht sagen. Ich habe schon mal ich wollte jetzt gerade sagen, ey, wenn ihr ein Autogramm haben wollt, dann schreibt mir. Guck mal, da muss ich jetzt zum Beispiel dann ja auf eine andere Plattform verweisen, weil muss ich jetzt sagen, wenn ihr mir schreiben wollt, schreibt mir auf Instagram, weil auf YouTube gibt es ja keine Messaging-Funktion.
Das ist falsch. Das gibt's ab. Das gibt's ab.
Naja, dann
oder schon? Nee. Oh Gott. Das muss ich selber recherchieren.
Gibt es jetzt neu?
Blende ich ein.
Also
entweder
gibt
es schon, ich schicke es dir sofort zu, entweder gibt es schon, ist aber halt nur ab 18.
YouTube-Messages?
Ja.
Direct-Messages?
Ja.
Okay.
Da
hat sich ja mehrfach
gelohnt. Packe ich, schön, dass wir das nochmal gerade geklärt haben.
Ja?
Entweder in Deutschland muss ich schauen, in Amerika gibt es schon Tests. Oh, ich kriege die ganzen Informationen manchmal.
Mhm. Ich frage mal Gemini.
Mach es.
Hey Gemini, kann ich in Deutschland schon auf YouTube Direct Messages verschicken?
Die kurze Antwort lautet, mal aktuell gibt es keine direkte Funktion für Privatnachrichten innerhalb der YouTube-App.
Mhm.
Es gab früher einmal ein integriertes Nachrichtensystem.
Aber frag mal nach Amerika.
Mhm. Ja, das kann ich machen.
Oder in anderen Ländern.
Gibt es sowas schon in anderen Ländern, USA zum Beispiel? Web wird durchsucht. Gute Nachrichten.
Nachrichten für dich. Es hat sich tatsächlich gerade erst einiges getan. Während ich dir vorhin noch den alten Stand erklärt habe, gibt es seit März 2026 eine spannende
Amerika.
Neuerung. Und Sternchen Deutschland ist sogar mit dabei. YouTube rollt derzeit ein neues Direct Messaging und DM-Feature in einer großflächigen Testphase aus. Hier ist der aktuelle Stand.
Okay.
Erste.
Alles andere in den Shownotes. Man muss auch bei Gemini immer noch mal nachfragen.
Kai, es geht immer aus Prompten.
Ich habe eine eindeutige Frage gestellt. Ja? Und ich habe erst auf Nachfrage die richtige Antwort bekommen. Alles gut.
Gemini war vor 2 Jahren oder vor einem Jahr noch nicht so gut, wie es heute ist. Mhm. Und es wird auch in einem Jahr noch besser werden.
Mhm. Alles wird immer besser. Auch wir, Georg, wir werden auch immer besser.
Ja?
Ja, okay. Klar, natürlich.
Nein, also demnächst brauchen wir gar nicht mehr über andere Plattformen reden. YouTube gibt es ja alles.
Demnächst.
Das kann Direct man jetzt als Messages. Schlusswort festhalten, mhm. oder?
Gut. Dann warte ich aufs Update.
Danke für deine Zeit, lieber Ehrenpflaume-Kanal und lieber Kai Pflaume. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal widersprechen nach 5 Jahren oder so.
Absolut.
Und dann mal gucken, was dann so auf YouTube bei dir noch abgeht.
Bin gespannt.
Und dann noch viel Spaß heute in Hamburg.
Danke.